So, Grisi, das ist jetzt eine Premiere, oder? Eine Premiere. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal in dieser Form aufgenommen haben.
Da, boah, das ist
also so noch nie.
So noch nie, und aber auch generell ist so wie jetzt, also allein, dass wir so face to face.
Im wahrsten Sinne, guck mal, ich drehe mich jetzt noch so zu dir rum. Grisi sitzt auf dem Sofa, super gechillt, ne? So.
Mega.
Ich mache, glaube ich, nur an der Beleuchtung gleich was. Da habe ich jetzt nicht, normalerweise, wenn ich so mit Leuten remote aufnehme, die ich nicht so kenne, die nicht im Bears-Team sind, da mache ich immer so schön die Beleuchtung an mit dem Hintergrundlogo und so. Das habe ich alles nicht, wenn Grisi hier ist, weil der sieht den ganzen Saustall hier, ja? Der sieht nicht nur diesen kleinen Ausschnitt, den ihr zu Hause immer seht, der so nach Studio aussieht, denn das ist ja, eigentlich ist das hier ja meine Müllhaltenraum, wo einfach so ein Viertel des Raums so gemacht ist, dass es aussieht, als wäre ich ein professioneller Podcaster. Naja, Grisi, ey, ja. Du, wir reden heute über Ägypten Teil 2. Grisi im Land der Pharaonen, die Fortsetzung. Das wurde von euch gewünscht.
Ja.
Vielen, vielen Dank für die Rückmeldung.
Mega.
Heute erst, am Tag dieser Aufnahme, bekam ich eine super nette Nachricht von Peter. Peter, vielen Dank nochmal. Aber auch an alle anderen, die sich gemeldet haben. Auch auf dem Discord, da wurde ja gleich danach geschrien. Haben wir gelesen, haben wir gehört, haben wir uns sehr gefreut. Und heute der zweite Teil mit noch brisanteren und absurderen Stories aus dem Pyramidenland und was du da so erlebt hast. Vielleicht können wir an der einen oder der anderen Stelle, so wie letztes Mal, auch so ein paar Anekdötchen reinknallen oder auch so ein paar Tipps rausgeben für diejenigen, die auf den großen Kontinent fahren wollen. Einen Tipp wollen wir hier vorweg noch geben, denn, Achtung, Jingle, Werbung im Bearcast. Ja, genau, der Jingle muss jetzt kurz kommen, weil ein kurzer Werbebreak kommt. Liebe Leute, ihr wisst ja, also ich habe vor kurzem erst ein Werbeangebot abgelehnt für Alkohol, ja, weil ich dachte so, oh nee, machen wir mal nicht, ne? Also zumindest nicht dieser Alkohol, wenn ich das jetzt mein Lieblingswhisky aus dem Haas, hätte ich vielleicht ja gesagt, ne? Aber für eine Werbung ist hier natürlich immer ein bisschen Platz, und das ist für unser kleines Shopee-Line für Dirty Rocks, denn Grisi, wir haben wieder neuen Kram am Start und überhaupt, Leute, ihr bestellt ja jetzt wieder wie wild bei uns, das ist super, super schön. Freuen wir uns, wenn ihr das auch weiterhin tut, auch wenn wir nicht immer die gleiche Palette haben wie die ganz Großen am Markt und vielleicht auch nicht immer die krassesten Preise wie die ganz Großen am Markt. Aber ey, wir geben uns Mühe. Wir versuchen das hier so zu handeln, dass sich das irgendwie zumindest selbst trägt. Und jetzt haben wir es geschafft, mit unserem tollen Partner Turkana ein paar neue Artikel ins Sortiment reinzuknallen. Grisi, kannst du vielleicht so einen ganz kleinen Ausblick geben?
Ja, so einen ganz kleinen Ausblick, ne? So Dirty Rocks, unser kleines Pflänzchen, was wir einfach dolle lieben und was ja auch schon so ein kleiner Traum ist, den wir uns da irgendwie verwirklichen. So. Und genau, Turkana, einer von unseren Partnern, weil wir halt ja auch sagen, wir machen es uns nicht, ja, einfach will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben ja Sachen, die man sonst halt nicht unbedingt so in jedem Shop bekommt.
Ja.
Und das ja auch ganz bewusst von uns.
Ja.
So.
Ja.
Und ja, da ist einiges dazugekommen. Und zwar zum einen mal gibt es Tankrucksäcke, und zwar auch mit dem Molly-System, mit einem Rollverschluss, absolut staubdicht, sehr flexibel wieder, also passt eigentlich auf jedes Moped.
Und vor allem robust.
Und super robust in zwei verschiedenen Größen. Und was ich ganz cool finde, wir kriegen jetzt auch so eine kleine Organizer-Tasche, wo man zum Beispiel seine Ladekabel oder so oder Kleinkram oder auch Werkzeug organisieren kann. Und auch so Taschen in Größe von so einem Erste-Hilfe-Set, sag ich mal, aber auch super robust, ne, ist also aus einem Cordura-Gewebe, ist wasserabweisend und so, wo du dein Werkzeug, wo du dein Pannenset, wo was auch immer, da kannst du aber auch deine Socken reinpacken, dass du in deinen Packtaschen so ein bisschen
auch,
Ordnung hast
auch
oder so. Ja, bestimmt auch so oder so, weißt du, so den Notfallschlüpper, wenn es mal wieder eng wurde in der letzten Kurve oder so, dass man den gleich findet. Und das gibt's, und das ist auch so ein bisschen Premiere, gibt's dann auch in unterschiedlichen Farben mal. Also wir haben ein schönes Oliv dabei, wir haben Orange dabei und so, dass man das zum Beispiel auch sagen kann, ja, im Orange ist alles was für Flickzeug für einen Plattenreifen zum Beispiel.
Und für einen KTM-Fahrer. So.
Genau, natürlich.
Ey, aber natürlich ganz auch, im Ernst, ich meine, wir wissen alle, wen es da noch am Markt gibt mit Softgepäck und so. Ich habe ja immer gesagt, gut, wir haben auch eine saugeile Qualität und wir haben eventuell wirklich auch einen saugeilen Preis dazu. Mhm. Und das war immer so ein Argument, aber ich habe auch immer ehrlich gesagt, das mit den Farben, das fand ich immer ein bisschen doof, dass wir nur diese eine Auswahl haben. Das ist zwar eine neutrale, nice Auswahl, so mit Grau und Schwarz, dennoch manchmal habe ich bei der Konkurrenz halt gesehen, boah, das sieht einfach mega geil aus. Und dass wir jetzt auch andere Farben da bekommen, das finde ich wirklich toll. Ich würde
Bezieht sich allerdings erstmal nur so auf die kleinen, so die Accessoire-Taschen, sage ich mal. Aber mal gucken, wenn das gut ankommt, kann ich mir halt vorstellen.
Genau.
Wir sind da ja auch mit Turkana halt einfach selber direkt im Austausch. So, dass wir da vielleicht auch die eine oder andere Farbempfehlung mal weiterleiten können.
Genau, also oder so. Schaut gerne mal rein bei uns im Shop. www.letsgetdirty.de, beste Internetadresse aller Zeiten übrigens, und das ist der ehemalige Porn-Website gewesen und dann war die frei und da habe ich gesagt, billig, ne? Wird gegönnt so. Schaut da mal rein, Turkana, unser Partner, wenn es um Gepäcklösung, Softgepäcklösung geht, mein absoluter Favorit immer noch die Lenkertasche, die könnt ihr euch auf jeden Fall mal gönnen und wer hier, ich will es auch nochmal betonen, weil es ja der Berghast ist, wer Patreon-Supporter ist, wer in der Bubble ist, kriegt ja nochmal sogar Prozente drauf. Nochmal auf den guten Preis. Lohnt sich also so ein komplettes. Wir sind das Disney Plus der Motorradreise Entertainment Group. Dankeschön. So, das war's auch mit der Werbung. Wir legen jetzt los. Für alle nochmal als Tipp. So, ich mache das ja auch, wenn euch das nervt, ich mache das ja auch immer mit einem Skip, ne, drin. Also es gibt ja Kapitel, ihr könnt sowas auch mal vorspulen. Aber für alle, die das jetzt mit angehört haben, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt gehen wir ab an den Grizzly und den Howie, die euch jetzt hier durch den Abend begleiten. Tschüss. Offroad. Fitness. Action.
Blödsinn. Bears. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bears.
Bearcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin. Und, Grissi, jetzt kommst du?
Hallihallo und Inshallah aus Ägypten, dem Land der Pharaonen. Nein, wir sind nicht ganz in Ägypten, aber so gedanklich fast, ne?
Ah ja, Leute, ich glaube, ich bin mir sicher, ihr hört's raus, dass wir heute live aufnehmen. Also so live miteinander, so face-to-face, denn es ist eine andere Dynamik einfach, ne? Ja. Du hast kein Delay, du sitzt dir gegenüber, ne? Du kannst dir einen Bussi geben zwischendurch. Ist einfach wunderschön, kannst zusammen anstoßen hier.
Wir haben kein Kamerabild, was einfriert. Das haben wir ja echt oft, ne? Obwohl wir irgendwie uns stets bemühen um gute Internetqualität und so. Und dann bei einem von uns ist irgendwie immer ein Freeze und so. Ist schon besser so.
Ja, hundertprozentig. Und heute geht's, wie schon im Vortalk, im Prolog besprochen, geht's heute nochmal nach Ägypten. Vorher aber natürlich die wichtigste Frage, Grisi, wie geht's dir heute?
Ja, mir geht's gut. Ey, wir sind hier fein zusammen. Ich freue mich, in Bremen zu sein. Mhm. Und wir haben halt immer eine echt geile Zeit und schön aufnehmen zusammen und so. Und ja,
es ist einfach so nett von deinem Arbeitgeber, dass er das hier unterstützt, dass du hier beruflich zu tun hast.
Ja.
In der Gegend und morgen ja auch noch. Und dann bin ich natürlich hier das bessere Hotel, sag ich mal, an der Stelle. Ne? Wir haben eben auch zusammen gegessen, das war richtig schön. Hat richtig Spaß gemacht. Und da freue ich mich auch immer dolle drauf. Ich hätte eigentlich auch so viel zu tun heute und dachte mir, nee, das ist so eine Gelegenheit, dass du heute hier am Start bist.
Ja.
Und dann setzen wir uns natürlich kurz ins Bärs-Tonstudio, hier ins Berger-Studio rein, um ein bisschen zu quatschen. Mir geht's auch gut soweit. Danke der Nachfrage. Mich fragt ja sonst keiner so.
Hast du mir jetzt schön vor der Weg genommen.
Ja, I'm sorry. So, ich habe auch einfach einen Arsch voll Arbeit gerade. Es ist wirklich krass. Ich habe mich aus vielen Dingen zurückgezogen, aber der Bearcast jede Woche, das muss natürlich sein für euch Mäuse da draußen. Und ich bin auch einfach dankbar, dass das nicht abreißt, dass es eher mehr wird als weniger, so mit dem ganzen Klimbim hier. Das ist richtig toll. Und dann habe ich ja noch, ich bin jetzt am Wochenende, bin ich wieder im Enduro-Park, arbeite ich wieder. Da wollte ich ja noch eine Story erzählen, ja. Und zwar, du kannst ja in diesem Park, in dem ich arbeite, kannst du ja nicht nur Motorrad Offroad fahren, du kannst ja auch 4x4 Offroad fahren, du kannst da sogar mit dem Panzer fahren und ein bisschen Quatsch machen und so. Und es gibt unter anderem auch ein riesiges Aerial, ne? Ich habe dich ja eben schon kurz gefragt, so, das wusstest du auch nicht, das wissen viele nicht, wo im Prinzip in Miniatur ist da nochmal ein riesiges Gelände aufgebaut mit Bergen, mit so Steilhängen und so Serpentinstraßen, riesige Hängebrücken und so und Wasserläufe und so. Das ist tatsächlich für kleine ferngesteuerte Autos. Für 4x4 Autos. Ja.
Mir ist das noch nie aufgefallen. Du musst mir das am Wochenende, wir sehen uns ja im Park am Wochenende auch.
Ja.
Und du musst mir das unbedingt zeigen. Ich muss das sehen.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und das ist wirklich ein Mikrokosmos. Und ich habe ja schon oft gesagt, ich liebe das total. Und mein YouTube-Algorithmus weiß das auch. Ich liebe es, wenn Leute mit so einer Passion Sachen machen. Mm. Die muss ich auch gar nicht nachvollziehen können. Also es muss gar nicht irgendwas im Entferntesten sein, was ich auch gerne machen würde, sondern ich mag es einfach, wenn diese Augen so glitzern von Menschen, weil sie so brennen für irgendwas.
Ja,
ne?
Ja.
Und das siehst du da bei denen. Und ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten da, ne? Und ich bin auch ein neugieriger Mensch, deswegen sitze ich wahrscheinlich auch hier am Mikrofon und habe den so ein bisschen gefragt, so, ja, zu seinem Hobby, so, was das genau ist, was er da hat und so, so ein Auto und kann man das so, kannst du das jetzt so bei Konrad kaufen? Oder ich sag ja, Konrad, so kein Mensch kennt mehr Konrad. Ja, also kannst du das so im Einzelhandel kaufen und so. Nee, das ist natürlich alles super speziell.
Mm.
Und das sind so, also er hatte zum Beispiel so eine Art Unimog, oder das war sogar einer, das weiß ich nicht genau. Und auch wirklich, du kannst, ey, diese Dinger kannst du dann mit Differentialsperre fahren und so. Die üben, die machen richtig technisches Offroad-Fahren mit RC, also mit Remote-Control-Fahrzeugen im Gelände, indem sie dann Sachen machen, die halt die Großen auch machen und da richtig so grätseln mit. Die stehen dann da, diskutieren so, ja, wie diese Herausforderung, wie machen wir das jetzt, wie fahre ich jetzt da lang und so. Oder dann fahre den jetzt wirklich auf so und so viel Neigung und dies, das und so. Super krass. Und da habe ich mich mit ihm natürlich auch so ein bisschen über Geld unterhalten, weil mich das auch interessiert natürlich so. Wie teuer ist dieses Hobby? Und da fällt es halt hinten runter, ne?
Ja,
also es...
Ja.
Pass auf, dafür
springt es. Ich bin mal gespannt.
Es ist billiger als der echte Unimog-Sport. Das schon.
Aber nachdem ich mal irgendwie so gehört habe, dass selbst bei der Dakar die Truck-Klasse in Sachen Geld einfach nichts mehr toppt, wundert mich das jetzt nicht so direkt.
Hast du da Zahlen? Oder weißt du, was es sehr viel war?
Nee, ich habe keine Zahlen. Aber ich weiß, dass das Thema Auto, bist du locker beim 3- bis 4-fachen von dem, was das Motorrad kostet. Also bist du so bei 300.000-400.000 ganz schnell. Also auch wenn du ein Auto aufbauen musst und so. Und das ist im Vergleich zum Truck noch Peanuts.
Boah, Digga, das würde mich aber jetzt auch, genau.
Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht hat da jemand Zahlen und so, aber
Also ich kann dir jetzt keine auf den Euro-Zahlen sagen, aber ich kann dir sagen, der hat mir so ein bisschen von seinem Hobby erzählt, und der ist auch in so einem Club natürlich und so, und da gibt es so richtige Events, ne? Also da gibt es dann wirklich so Events hier, wir treffen uns übers Wochenende und dann bauen die da so Landschaften auf dafür extra und dann fahren die da so rum und so. Dann gibt's
also auch so Wettbewerbe dann und so, richtig?
Krass, genau, ja. Zum Spaß oder richtig als Challenge und so. Und hey, alleine um da teilzunehmen, hat er mir erzählt, es ist so teuer. Also da reden wir über höhere dreistellige Beträge für so ein Wochenende.
What?
Das kostet mal locker 300 Euro, so ein Ticket. Ne? Und naja, und diese Fahrzeuge, natürlich ist das bis oben offen, aber du bist sauschnell im vierstelligen Bereich.
Ja,
sauschnell.
Ja, ja, ja.
Allein die Fernbedienung ist vierstellig, die der hatte. Ja. So, ne?
Krass.
Super, ne? Also das ist halt schon der, es gibt bestimmt auch was Günstigeres da und so, aber er sagte so, wenn du das wirklich passioniert machst mit diesem ganzen Kram, dass du über deine Fernbedienung kannst du dann so Sachen ändern im Getriebe von dem Auto und dies, das und so, super sick.
Mhm.
Ja, und Mann, aber das fand ich erstmal beruhigend, weil es relativiert immer unser Hobby so toll.
Ja,
ich
denke
immer so, warum mache ich so ein teures Hobby? So teuer ist das eigentlich gar nicht. Also welches Hobby ist denn super billig? Joggen ist günstig, oder?
Das stimmt, ey.
Wandern ist günstig.
Oder so Schachclub oder so vielleicht noch irgendwie.
Ja, da weiß ich nicht mehr, wenn du so eine Elfenbeinfigur hast, ne? So.
Ach so, ja gut, ja stimmt, ja, kannst du auch schon wieder. Ja, ey, das ist echt, ich muss ja sagen, ich hab eine früher voll gerne hier auf D-Max die Modellbauer und so geguckt, weil ich das irgendwie schon, also klar, es ist irgendwie auch so ein Nerd-Thema, aber ich fand das halt schon auch geil und so, also diese Technik, wo auch gerade was ja bei den Modellen am Rand bekomme ich das halt so mit, dass die jetzt sagen, naja, sie versuchen halt immer mehr auch die gleiche Technik, die halt wirklich in so einem Unimog oder irgendwo drin ist, genauso verkleinert halt einzubauen.
Ja,
so, ne?
Ja,
das
ja,
ist
ja,
nicht
ja.
mehr so, sieht von außen so aus, sondern auch die Technik ist im Maßstab. Mm-hmm. Und das ist schon cool. Irgendwie.
Das ist richtig cool. Ne? Und wenn wir mal so dran denken, gerade hier so Thema Unimog, so was die Dinger können, da bin ich ja immer wieder erstaunt. Ne? Das ist ja so ein Endgegner im Gelände.
Ja.
Wirklich. Ne?
Ja, ja.
Super krass. Naja, das wollte ich mal erzählen, weil es ist halt spannend. Und ich halte da jetzt immer an, wenn ich kann, wenn die da sind, die Boys und Girls, und spreche mit denen ein bisschen, weil ich finde es so geil nerdy irgendwie. Ist ganz
ja, cool. Ja, ja.
Also, boah, das wäre halt so ein...
Aber ich glaube, die freuen sich auch, wenn jemand da Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass die vielleicht auch öfters mal so von außen erstmal belächelt werden irgendwie so. Und ich glaube, die freuen sich, wenn, also ja, gerade auch, wenn du Bock hast auf dein Hobby.
Also ich glaube, wenn du jetzt beim ersten Tinder-Date erstmal erzählst, oh, ich fahre mit vierstellig teuren ferngesteuerten Autos gerne im Gelände rum. Ich weiß nicht, ob du damit...
Das ist so eine 50-50-Chance, ne? Das ist make it or break it.
Ja. Also vielleicht triffst du natürlich auf eine Partnerin oder Partner, die da so sagen, so, was, das ist ja, das mache ich auch, ne? So, Wahnsinn. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, was ist denn mit dir, ey, dass du irgendwie so 3 Monatsmieten ausgibst für dein ferngesteuertes Auto, so, ne? Aber ich find's geil. Ich find's richtig geil.
Ich finde das ja, weil du sagtest, Leute, die so eine Passion haben, ich finde das ja auch total geil, die ganzen Cosplay-Leute, die dann auch teilweise so Mangas und so, ey, wie viel Passion die da reinstecken in diese Outfits und so. Und das finde ich auch einfach total cool. So. Das finde ich auch spannend.
Ja, bin ich komplett bei dir. So. Also wenn jemand von euch da draußen in der Bubble drin ist, ne, und möchte da mal ein bisschen drüber quatschen, mich würde es dolle interessieren. Es wird vielleicht ein Patreon-Format, also Patreon-Folge, ich muss mal gucken, so, ich will den Motorrad-Podcast ja auch nicht zu sehr überlasten mit fremden Themen, aber Leute, gibt's zu, spannend war das schon, oder, da mal was zuzuhören. So, Chrissy, aber jetzt kommen wir mal langsam hier wirklich zum Thema, denn, wir haben es schon wieder verquatscht, ne. Also ich erinnere nochmal kurz daran, dass der Berghast in seinen ersten Folgen jetzt vorbei gewesen ist. Naja, so, das ist halt vorbei, Leute. Jetzt, aber ist halt so, ne? Chrissy, wir müssen nochmal kurz die Leute abholen. Also ich würde euch zwar den großen Tipp geben, wenn ihr jetzt gar nicht wisst, was da passiert ist mit Chrissy und Ägypten, da hört doch vielleicht, macht ihr jetzt Pause hier und hört mal die 217 nochmal. Da erzählt Chrissy ganz viel, wie es dazu gekommen ist und so und was da so den Rahmen hat er so ein bisschen abgesteckt und ein paar lustige Geschichten schon erzählt. Heute gehen wir noch ein bisschen tiefer rein, ja? Heute machen wir einen richtigen Ägypten-Deep-Dive an der Stelle. Und Chrissy, vielleicht können wir trotzdem in einem super schnellen, Summary? Recap? Ja, einem super schnellen Recap können wir nochmal kurz die Leute abholen. Du wurdest eingeladen zu einer Rallye, in Anführungsstrichen, müssen wir jetzt nachträglich sagen, in Ägypten. Und zwar der
Pharaohs Rally
2024. Und das war ein großes Glück, das war eine große Ehre. Du hast auch einen Pokal gewonnen. Ja,
das können wir schon mal spoilern, ja.
Ja.
Und er war nicht für die längste Anreise.
Und bist dann da mit vielen Fragezeichen aufgetaucht. Und kanntest Gott sei Dank durch deine Netzwerkerei von vorher, kanntest du ein paar Leute, die rumliefen und hast auch schnell neue Leute kennengelernt. Und dann kam aber alles so ein bisschen anders, als du dir das gedacht hast, ne? Das ist so der Rahmen, sag ich mal. Und du hattest ja schon so ein bisschen erzählt, es kam nicht nur alles anders. Also ich will nicht sagen, es waren Zumutungen, aber es waren hier und da so ein paar Abenteuerchen, die sich so versteckt haben. Das fing beim Hotel an, was irgendwie anders angepriesen war. Ich meine, hallo, sie haben sich ja eingeladen, also alles cool, das wäre ja dankbar für alles. Aber das war auf jeden Fall nicht ganz so wie angepriesen vorher. Und du hattest jetzt auch nicht die neueste KTM da stehen?
Nee, nicht so ganz.
Mit dem heftigsten Carbon Tower drauf, sondern so eine alte Honda oder so?
Davon haben wir geträumt, genau. Also von der KTM mit dem Carbon Tower haben wir geträumt und es wurde dann eine XR 650L. Die gab es, glaube ich, auch nie so richtig für einen europäischen Markt oder so.
Okay. Ja, das weiß ich nicht, das bin ich nicht ganz drin. Aber letztes Mal sind wir so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchs Rennen, da hast du so ein bisschen auf die Hinfahrt zur ersten Etappe erzählt. Wir haben aber gar nicht so richtig drüber geredet, was da eigentlich so am ersten Tag so während des, in Anführungsstrichen, Rennens passiert ist, ne? So eigentlich.
Genau, ja. Ich glaube, wir hatten noch gesagt, dass wir dann auf einmal in diese zwei Startgruppen eingeteilt wurden und dass ich losgefahren bin. Und ich glaube, wir sind hängen geblieben an dem, dass ich Claude eingesammelt habe, der komplett liegen geblieben ist, weil sein Motorrad so viel von dem schlechten Sprit nicht vertragen hat.
Ja.
Und den haben sie dann da rausgeschleppt. Und ich glaube, den ägyptischen Fahrer, der sich da komplett zerlegt hat und den Tower zerfleddert, den hatten wir auch schon. Für mich muss ich sagen, war das Ganze so ein bisschen am Anfang ein Mindset-Problem, weil ich versucht habe, wieder besseren Wissens diese XR 650L so zu bewegen wie meine Beta.
Ja.
Das war nicht so eine clevere Idee.
Ja.
Ich habe versucht, sie über einen so einen leichten Bump zu springen.
Ja.
bin dann hart eingeschlagen. Mhm. Die Federung hat komplett durchgeschlagen. Und das Motorrad war einfach so kopflastig, dass ich, obwohl Gewicht nach hinten und Vollgas aufgerissen, gleich gedacht habe, ja. Scheiße, du legst dich jetzt hier gleich richtig auf die Fresse. Das wird irgendwie, ich weiß auch nicht so genau, wie das gut ging, aber es ging auf jeden Fall gut.
Die Etappe war doch auch super kurz, hast du gesagt.
Genau, ne? Ja, wir hatten so eine 20-Kilometer-Runde und die durften wir viermal fahren an dem Tag.
Ah ja, geil.
Und also wir Anfang Runde 2 habe ich dann Claude eingesammelt, der dann da liegen geblieben ist. In Runde 3 habe ich den Ägypter eingesammelt, der sich eine Rippe gebrochen hat. Weil er, ja, der hat halt alles, also die haben das richtig ernst genommen, die Locals, und ja, haben da alles gegeben. Ja. Und auf der letzten Runde dann, und ich muss sagen, das größte Problem, also fahrerisch war das kein Problem, das war nicht schwierig, der Kurs, und nachdem ich dann ordentlich Tempo rausgenommen habe, gesagt, ey, das ist keine Sport-Enduro. Und auch so, das Motorrad hatte ganz witzig so einen Sweet Spot an diesen schnellen Etappen. Ich weiß nicht, wie schnell das war, weil der Tacho war kaputt, kann ich dir nicht sagen. Das war so ein ganz kleiner Bereich, in dem das stabil fuhr. Bist du schneller gefahren, wurde es ganz, ganz wild, hat der Lenker geschlagen, bist du langsamer gefahren auch. Also du musstest in diesem Sweet Spot bleiben irgendwie.
Aber hat sie den relativ schnell raus dann?
Ja, das ging einigermaßen schnell, ja, okay. Aber was halt auch blöd war, dadurch, dass das Fahrwerk komplett im Arsch war, musstest du halt auch in diesem Sweet Spot irgendwie diese Bumps erwischen oder halt nur geringfügig langsamer werden, und du hattest aber auch nicht das Momentum, dass du das Vorderrad entlasten konntest. Das war alles so ein bisschen wild. Und auf meiner letzten Runde dann auf jeden Fall, als ich das mich da so eingegroovt habe und auch mit dem Sand und so, habe ich dann zuerst auf einmal gesehen vorne, da steht wieder ein Fahrer, und dann so, oh, das ist ja Gerrit.
Ei.
Mein Dude aus Südafrika. Mhm. Da habe ich zuerst gedacht, ist vielleicht dieser über Nacht geschweißte Heckrahmen abgebrochen. Oder was ist denn da passiert?
Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, oder?
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja. Und letzten Endes hat sich dann rausgestellt, am Start hat er festgestellt, oder vor dem Start, dass so ein Kühlerschlauch undicht ist.
Ei.
Und der hat die beiden Kühler miteinander verbunden, also den rechten und den linken. Und die ägyptische Bush-Mechanik-Methode war, ja, wir schneiden den durch, wir holen uns so einen Ass, schnitzen den zurecht, stecken den, ja, ohne Scheiß, stecken den in beide Enden rein und machen eine Schlauchschelle drum. Und wir haben dann gesagt, ja, aber das ist doch das hier so, der Druck und so, und die so, na, it will be fine. No worries, don't worry. Das war so krass, zu allem, don't worry.
Ey, Christi, also nochmal ganz kurzer Parenthese hier, ne? Ganz kurzer Einwurf. Also, die haben jetzt super viel Geld in die Hand genommen, um euch da alle herzubekommen und so, ne? Also, dass die dann nicht irgendwie für diese 3 Tage dann wirklich irgendwo in Kairo da bei KTM oder ähnlich, meinetwegen auch China-Bikes, einfach so neue Bikes mal eben ausgeliehen haben.
Genau, dazu erzähle ich gleich auch noch einen richtig spannenden Hintergrund, weil wir haben dann einen Dude kennengelernt, bei dem du Enduro-Touren auf aktuellen KTMs mieten kannst. Und mit dem haben wir ein bisschen gequatscht, der ist da auch in dem Camp aufgetaucht. Okay. Aber übrigens, auftauchen in dem Camp, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, als wir uns da zu diesem Start vorbereitet haben, dann kamen auf einmal so drei Landcruiser irgendwie angefahren, so alte, und dann stiegen da irgendwie 3 so Polizeigeneräle aus mit so richtig krass Orden und so, und die hatten dann ihre Adjutanten dabei, und dann haben die sich einfach auf diese Stühle, die auf einmal aufgetaucht sind, unter dieses Zelt gesetzt, und dann haben die uns da einfach zugeguckt. Und dann wurden wir dann so einzeln zu diesem Obermufti da geholt, zu diesem Oberpolizeichef.
So,
und dann so, this is Chris from Germany, Alemannia. Und dann hast du gesagt, ja, ich bin so dankbar, hier zu sein, thank you, bla, und überhaupt. Und dann kamen irgendwie so ein paar Hiwis da und haben denen dann Tee und Kaffee gebracht, aber nur den Chefs, also uns haben sie nichts gebracht und so. Und dann saßen die einfach da, haben uns zugeguckt, so. Das war völlig random irgendwie.
Mann, das war deren Netflix.
Ey, das war so witzig. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann halt angehalten bei Gerrit und habe gesagt, ey, was los? Dann sagt er, ja, die Schnellreparatur hat doch nicht so funktioniert. Ihm hat es komplett den Hauptkühlerschlauch zerrissen. Der ist komplett explodiert, und du hast doch gesehen, es ist komplett. Dann hat er gesagt, naja, das ist nicht sein Motorrad, er fährt das jetzt nicht weiter, weil geht der Motor eben kaputt und so. Und er hat gesagt, hey, soll ich dich irgendwie ein Stück mitnehmen? Hat er gesagt, nein, passt schon. Er läuft nach hinten zu dem Streckenposten, das ist nicht so dolle weit. Und bist du auf deiner letzten Runde? Ich so, ja. Und er sagt, ey, du musst für das Team Mirror, du bist der Einzige noch im Rennen. Du musst zu Ende fahren und so. Finish it. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt, fahrisch war nicht das Problem, aber dadurch, ich habe ja im ersten Teil erzählt, dass ich ja schon liegen geblieben bin ich war völlig überhitzt. Also ich habe schon gemerkt, dass so die meine Blickränder verschwommen sind einfach auch, weil durch den Fahrtwind konnte ich mich nicht mehr abkühlen, meine Stiefel waren knalleheiß und mein Wasser ging auch langsam zur Neige. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, aber jetzt sind das noch irgendwie, keine Ahnung, 8 Kilometer ungefähr. Mhm. Die ziehe ich jetzt noch durch. Das wird jetzt hier zu Ende gefahren, das Ding. Ja, dann drehe ich den Zündschlüssel rum, ist mein Motorrad tot.
Ach, scheiße.
Kein Lichtchen, Batterie kein kaputt, alles. Und dann wir so, fuck.
Team was machen wir jetzt? Leider jetzt.
Und dann haben wir erstmal die Batterie gesucht und wir waren aber beide halt auch schon so ein bisschen überhitzt und die Batterie war nochmal, also du hast das Seitenverkleidung abgemacht, dann musstest du nochmal so einen extra Kasten aufmachen und irgendwie sind wir nicht drauf gekommen, diesen extra Kasten aufzumachen. das war so ein bisschen dämlich.
Warte mal, aber hattet ihr über Werkzeug dabei?
Also genau, ja, ich habe in meinem Rallye-Jacket habe ich immer ein bisschen Werkzeug und so. Und und dann standen wir dran und dann hat Gerrit, muss ich sagen, echter Held, dann hat er mich in der Wüste bei der Hitze, haben wir das Bike angeschoben. Also geschoben und draufgesprungen.
Yo.
Dann beim ersten Mal hat das nicht funktioniert. Dann haben wir gesehen, da hinten geht so ein Abhang runter. Dann haben wir das dahin geschoben, das Moped den Abhang runtergeschoben und ich draufgesprungen im zweiten Gang. Und dann lief die Karre wieder. Tatsächlich ging sie an,
ey. Absurd, ey. Das ist doch absurd. Ich meine, ey, wir reden hier immer noch über eigentlich eine ganz eine große PR-Aktion.
Ohne Spaß, ey. Und
für die Pharaonen.
Ich meine, das Ding war, na, das Gute war, dass wir wussten, dass theoretisch der Rand von diesem Wüstengebiet, wo wir irgendwie Zivilisation, da hätten wir hinlaufen können und so. Ne? Also wir waren jetzt nie irgendwie in Gefahr. Und ab dem Moment muss ich sagen, eigentlich war ja der Plan in dieser ursprünglichen Rallye, dass wir 150 Kilometer weit weg von Kairo immer westlich in die Wüste raus in so ein Camp fahren. Aber da gab es dann die Genehmigung nicht. Mhm. Die haben festgestellt, da bräuchten wir ja Spritversorgung. Das haben sie alles nicht gebacken bekommen und so. Deshalb hat das nicht stattgefunden. Ich war in dem Moment nicht so unglücklich darüber, dass das nicht stattgefunden hat. Das wäre sicherlich ein mega Abenteuer gewesen, aber ob irgendeiner überhaupt von uns da angekommen wäre, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Na, und dann bin ich da zu Ende gefahren und hatte halt so ein bisschen das Ding, ey, wenn du die Karre jetzt wegwirfst oder weil sie dann auch wieder angefangen hat, so Fehlzündung zu bekommen, wenn die dir jetzt ausgeht, du kriegst das nicht alleine, weil ab dem Moment ging es auch nur noch bergauf. Und ganz zum Schluss ging es nochmal ein kurzes Stück bergab und ich wusste halt, Ich krieg das nicht alleine hier angeschoben. So. Ja. Also musste ich irgendwie dieses Moped am Leben halten. Ja. Hab das dann auch geschafft, ins Ziel zu fahren. Und dann ist auf den letzten 3 Kilometern, circa, ja, 3,5, 4 Kilometer ungefähr so, merke ich auf einmal, hey, mein Lenker wird komplett instabil. Mein Sweet Spot ist weg.
Shit.
Und dann habe ich versucht, die Geschwindigkeit zu variieren, das Gewicht und so. Und es wurde immer, immer schlimmer.
Sein Lenkkopflager?
Nein, pass auf. Und dann ist das Ding, dann war so die ganze Zeit, okay, halte ich an. Aber der Motor macht auch komische Geräusche. Wenn ich anhalte, geht sie vielleicht aus. Und dann habe ich gesagt, okay, ist scheißegal. Weiter.
At any cost, ey. Das Ding wird jetzt ins Ziel gelassen.
Ja. Und dann bin ich da, ey, ich glaube, wie so ein besoffenes Kamel irgendwie durch die Wüste geeiert, gefühlt. Das ist echt ohne Wüstenschiff neu definiert, so hat das geschwankt, die ganze Karre. Ja, und dann kam ich an mit Fehlzündungen. Also ich habe es ins Ziel geschafft.
Oh Gott, und das Ding wurde danach beerdigt.
So rausgeballert und habe dann übers Ziel gerollt, abgestiegen und dann habe ich gesehen, dass ich mir einen Platten vorne gefahren habe.
Ach du Scheiße, ja.
Das heißt,
stimmt, bin ich gleich drauf gekommen.
Genau, und und dann kam ich da an und da habe ich gesagt, Leute, die irgendwas stimmt hier nicht. Und die dann so, das ist der Sprit. Ich dann so, nee, die Elektronik ist ausgefallen. Das war ein Elektronikproblem irgendwie. Ja. Und die ging dann zwar wieder an, also waren Wackler, wir haben das dann auch später gefunden, am Kabel, an der Batterie. Die ging dann wieder an und ich sagte, da stimmt aber trotzdem was nicht. Wir müssen die Elektrik checken. Nee, das ist nur der Sprit, du musst nur Gas geben und so.
Ja, ja.
Und dann hat Jim aus Amerika, der hat dann gesagt, ey, kann ich dein Bike nehmen? Ich möchte meine Frau, weil die kriegen das hier mit den Jeeps nicht organisiert, ich will die ins Hotel mitnehmen. Und ich sagte, Digga, hier funktioniert die Elektrik nicht und das hat einen Platten. Aber ich meine, wenn du Dakar und Baja 1000 gefahren bist, ne, dann ist das so. Ja, passt schon.
Mit anderen Bikes gefahren.
Passt schon.
Krass, ist er mit dem Platten da nach Hause gefahren? Also ins Hotel?
Und dann hat er das Motorrad da rausgefahren.
Ja.
Und ich hab dann seine Kati fahren dürfen, seine KTM, die er hatte.
Hat er die mitgebracht, oder?
Nee, die war auch von da und ich hab dann gesagt, ey, dein Moped ist ja, du hast ja voll Glück. Und dann guckt er mich so an, als wir in einem Hotel waren, sagt, Chris, also und der ist deutlich schneller unterwegs als ich. Also auf dieser langen Gerade, da ist auf einmal einfach dieser Gasgriff vom Lenker runtergerutscht. Und ich war flat out, Vollgas unterwegs und musste das dann irgendwie da wieder draufschieben. Und ich, mein Motorrad hat auch so einen Sweet Spot. Das funktioniert nur im oberen Drehzahlbereich, ja, richtig. Wenn du, sobald du im Drehzahlkeller, dann, das habe ich dann auch so ein bisschen gemerkt. Und
geil,
so.
Mann.
Also es war sehr abenteuerlich. Das war Stage 1. Das war, ja, also nice. Es war keine Rallye, es war mehr irgendwie so ein Mix aus Garbage Run und
aber ja, irgendwie so, weißt du, so ungewollt oder so ungewollt komisch dadurch.
Genau, das ist, ja.
Krass, Mann, ja. Ey, also ich, ja, lass uns mal jetzt über den Dude sprechen, mit dem du da geredet hast, weil das denke ich schon seit der letzten Folge irgendwie so, was, genau. was da, warum ist die da so eine Disbalance drin, einfach zwischen so, auf der einen Seite wird das ja als PR-Event irgendwie gemacht, um auch so ein bisschen dann Image aufzubauen oder wieder aufzubauen für die Pharaonen-Rallye, und zum anderen sind dann so einige Sachen, gerade was so den Kernbetrieb angeht, weil gerade den Fahrbetrieb, da hätte ich ja gesagt, so, das sparen wir nicht, weißt du? Das, ja, muss auch, ja, ja. Wenn die nachher alle, das sind alles Abenteurer und Rallye-Fahrer, wenn die nachher auf so einem Billo-Hotel sind, alles entspannt, das ist nicht so schlimm. Aber dass die da geile Bikes haben und einfach voll viel Spaß haben und dadurch ja auch mega Fotos entstehen. Ne?
Ja, ja.
So, was hast du da rausbekommen noch?
Ja, das war super interessant. Also der war auch mega nett. Mhm. Glaube ich, Amit hieß der, wenn ich das richtig, ja, ehrlich. Und ja, der hat da ein Unternehmen. Und der kam an und hatte halt hier komplett Red Bull Kini Jersey an und so, und hast auch, die haben neue Bikes und die waren richtig schnell unterwegs, die Truppe. Und sind wir halt ins Gespräch gekommen, weil dann auch halt hergekommen ist und sich da auch so untergestellt hat, und dann haben wir gequatscht. Ich so, ey, sag mal, deine Bikes, das sind ja nagelneue KTMs. Ich so, ja, die sind jetzt irgendwie so knapp ein Jahr alt und sowieso. Können wir mit dir einen Deal machen? und dann sagt er, also für die Rallye nicht, aber wenn ihr danach noch Zeit habt und Bock habt, ein paar richtig geile Riding-Spots zu sehen, dann ruft mich an. Wie lange seid ihr noch hier? Ich zeige euch ein paar richtig, weil ja, das hier ist ja eigentlich nur unser Hinterhof, in dem wir ab und zu trainieren. Wir haben richtig feine Spots, ey. Hatten wir leider nicht die Zeit dazu, und der hat uns dann erzählt.
Oh, da hättest du aber in dem Moment, Alter, echt richtig Bock drauf,
ja,
gehabt, ne?
Ey, boah.
Mal mit gutem Material, mit richtig gutem Material, dann wirklich, wo dann du wieder auf jeden Fall die Person bist, an der es scheitert, dass man nichts voll ausreißt.
Also so, wir, ne, hatten das dann tatsächlich versucht zu organisieren für Sonntag und so, wo wir so ein bisschen einen Off-Day hatten und so, und das hat dann aber bei ihm nicht gepasst, und dann haben wir es am Dienstag nochmal probiert, aber da war er dann auch, also wir hatten das, weil wir wären wirklich gern, weil ich glaube, das wäre richtig geil gewesen, das war schade, dass nicht geklappt hat. Ja, und der hat halt uns erzählt, na, die haben zwei Probleme. Zum einen darfst du in Ägypten, gerade als Unternehmen, keine Motorräder aus dem Ausland einführen und kaufen.
Ach.
Als Privatmann darfst du das, aber nicht als Firma oder so.
Warum?
Das, Government.
Okay.
Law. Also ohne, weil es halt einfach.
Ey, ja, wir schimpfen so immer, wir denken immer so, nur in Deutschland läuft das so komisch, ne? Aber ne, das ist überall auf der Welt, dass da Dinge beschlossen werden, die man nicht versteht.
Und deshalb wird dann halt so rumgetrickst, dass wenn du irgendwie sowas organisieren willst, dass dann deine Freunde alle eine KTM kaufen und dann wandert das so inoffiziell in die Firma und so. Und da hat er gesagt, aber das kannst du natürlich, wenn die Regierung das mit organisiert, und das war ja von dem Ministerium da mit organisiert, dann funktioniert das selbst in Ägypten wohl nicht so einfach, dass du dann so trickst, das zum einen. Und dann hat er gesagt, diese Federation of Arabian Motorcyclists und so, hat er gesagt, wenn die da mit in so einer Sache mit drin sind. Er sagt, da sind immer letzten Endes zu viele Köche dabei und jeder will mitreden, und dann musst du noch den Oberscheich und den Ober von da und was weiß ich was. Und hat gesagt, und da sind aber auch ganz, ganz viele Leute drin, die selber gar nicht Motorrad fahren, die keinen Motorsport machen, die da halt einfach nur, weil das halt so ein Verbandsding da, so ein kulturelles Ding ist und so, und dann muss der aus Ehrengründen noch dabei sein. Also das ist sehr, sehr kompliziert und deshalb nehmen sie selber eigentlich an solchen Veranstaltungen, wo dieses damit drin hängt, nehmen sie gar nicht teil, weil sie da gar keinen Bock drauf haben.
Ja, das verstehe ich. Ja. Das ist ja auch eine sehr, sehr interessante Information, so. Dass dann kann man ja viel mehr verstehen, weil ich dachte am Anfang so, okay, da ist ja anscheinend Geld hinter und da ist jemand, der will das, und warum läuft das dann an manchen Stellen so unrund? Aber so ergibt das ja alles Sinn.
Mit ihm haben wir haben es dann auch so abends beim Bier öfters besprochen, und mit ihm haben wir es auch besprochen, haben wir gesagt, naja, im Prinzip, wenn die das wirklich groß machen wollen, weil die Pharaos war ja wirklich eine große internationale Rallye, Und da, wenn die das wirklich so groß machen wollen, dann brauchen die jemanden, der Arabisch spricht, am besten arabische Wurzeln hat, der allerdings richtig Ahnung von diesem Rallye-Kram hat. Und der Typ muss komplett den Hut aufhaben und die Ansagen machen für alles. Und die ägyptische Regierung muss einfach die Schirmherrschaft und das Sponsorship sozusagen.
Ich verstehe.
Und sie muss sich aber einfach raushalten. Sonst wird das Ding nicht das, was sie wollen. Auch
ja, wie du meinst, so viele Köche und so, ne?
Ja, genau.
Ja, verstehe. Ja.
Und halt, du, wenn die vielen Köche wenigstens Ahnung davon hätten, aber die haben keine Ahnung vom, das ist überhaupt nichts gegen die Menschen, aber die haben halt keine Ahnung von Rallye und Motorsport. Und das ist halt dumm, wenn du dann sowas organisieren willst. Ne? Das ist ein bisschen schwierig, das macht es nicht einfacher.
Übrigens, bevor ich es vergesse, jemand hat über Instagram gefragt, du warst jetzt ja im Mai da, ne? Anfang Mai warst du da. Wie sind da die klimatischen Bedingungen, hat ja einer gefragt. So, ist das ein Monat, wo man gut nach Ägypten fahren kann mit dem Motorrad?
Also in Jeans und T-Shirt war das sehr angenehm.
Okay, also nett.
Nicht Jeans, in kurzen Hosen und T-Shirt und Flipflops war das gut. Mhm. Am Pool noch besser. Es war schon sehr heiß. Also ich hatte da nicht so oft, aber wir hatten schon immer so um die 30 Grad.
Ah, krass, okay.
Das war schon, und in der Wüste war das da nochmal heißer, aber wenn der Wind so gekommen ist und so, ich fand das, also wir waren da so ein bisschen Touri-Programm gemacht und so und ich fand, das war völlig in Ordnung so, ne? Okay. Ich würde sagen, es ist okay, wenn ich mit dem Motorrad fahre, wenn ich als Motorradreisender da zum Reisen hingehen würde, ich hätte auf jeden Fall so eine richtig feine Sommerkombi mit ganz viel Lüftung, wo ich viel aufmachen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Okay. Schon warm bis heiß, aber nicht brutal.
Genau, also ich würde sagen, für wenn man so als Europäer, der den Sommer gerne hat, dann kann man das auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass du da irgendwie schon die 40 Grad Marke irgendwie reißt oder so.
Als ich letztes Jahr in Tunesien war, das war ja im Oktober, sogar Mitte Ende Oktober, da war das ja sehr, sehr angenehm, sehr lau, bis manchmal auch heiß, aber alles noch in einem, also gerade in der Wüste und so, ne, schon, da habe ich schon ordentlich, ich bin ja auch leider so ein Schwitzi-Typ, das ist ja so mein Achillesferse, mein Kryptonit immer, aber mehr dürfte es nicht sein bei mir, ne? Also ich glaube im Juli oder so, wenn da Hochkonjunktur ist, klimatisch, dann brauche ich da nicht hinfahren, so, da brauche ich mich auf kein Motorrad da setzen, ne? Und das ist natürlich für Leute, deren Urlaub so ein bisschen eingeschränkt ist, sag ich mal, im Sinne von, ich kann nicht immer Urlaub nehmen, da muss man schon gucken, ne, wie man sich das so macht. Also da sind die Wintermonate wahrscheinlich nicht dumm, ne, das da zu machen.
Ich glaube generell zum Motorradfahren, vielleicht auch gerade, wenn du wirklich sagst, du willst in die Wüste rein, du willst mal Dünen fahren und so, das ist ja schon auch anstrengend einfach. Da empfiehlt sich das auf jeden Fall eher in den Wintermonaten zu machen, weil dich das dann halt nicht so die Hitze und also gerade dadurch, dass ich da so lange in der Sonne war, ich ja gerade gesagt, war das hitzetechnisch schon grenzwertig. Aber jetzt eher einfach dadurch, dass wir so lange warten mussten und wir überhaupt keine Kühlung durch Fahrtwind hatten und da halt nur rumstanden in den Klamotten.
Ja, verstehe. Okay. Ey, also gut, dass wir das jetzt gemacht haben nochmal, weil diese Frage ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. So, wo ist eigentlich diese Krux, so, warum das nicht ganz rund lief. Und bevor ich jetzt noch nicht so lange drauf fasse, wir haben ja noch ganz, ganz viele Geschichten mitgebracht. Wo machen wir weiter?
Ja, im Prinzip können wir weitermachen, hanebüchende Regeländerungen, so als schönes Stichwort.
Genau, das hattest du im Vorgespräch schon so angedeutet.
Oder Regelergänzungen vielleicht oder so. Mhm. Denn wir sind dann ins Hotel, also nicht alle. Gerrit, der hat einfach über 5 Stunden gebraucht, obwohl er wahrscheinlich in 20 Minuten da hingelaufen wäre. Ja. Aber die Guides wollten oder die Streckenposten wollten ihn nicht gehen lassen, wegen Risiko und so. Man musste auf den Jeep warten. Der Jeep ist dann irgendwie, dann waren alle da, dann sind auf einmal alle irgendwie ums Eck gegangen, haben mit irgendjemand gequatscht. Er saß alleine im Jeep. Dann musste der dann im Nachbardorf irgendwen absetzen und was weiß ich. Und wir haben so lange im Hotel gewartet und ich war so ein bisschen, ich hatte echt mit der Nachwirkung von der Hitze zu kämpfen. Jim und ein paar haben dann die Bikes geschraubt, wir haben dann später da auch noch so ein bisschen geholfen, sodass wir möglichst viele Mopeds wieder am Laufen hatten für den nächsten Tag, weil wir wollten ja alle die zweite Stage fahren. Und hier der, also Basil, der das Motorrad für Claude gestiftet hat sozusagen,
ja,
der hat das direkt aufgeladen, ist mit beiden Bikes nach Hause, hat uns dann noch eine Sprachnachricht geschickt, dass er jetzt komplett den Vergaser und die Tanks abbaut und dass er das alles spült und dass er am nächsten Tag eigenen Sprit mitbringt, dass das richtig läuft. Und also der hat wirklich, ich weiß nicht, wie lange der da nachts rumgefrickt hat, der hat sich richtig Mühe gegeben.
Ja.
Und das zeigt, das ist das, was ich nochmal betonen möchte, so diese andere Sache.
Daran hat es halt nicht gelegen, so am Einsatz. Ne,
Enthusiasmus von den Leuten, und so. Und das war auch dieser geile Zusammenhalt, ne? Obwohl wir echt teilweise krasse Sprachbarrieren hatten und so. Mhm. Es war dieser Vibe wie in einem großen Rallye-Biwak, alle helfen zusammen, alle haben Bock, das war echt sehr, sehr geil. Ja. Na, und dann kam auf einmal in der WhatsApp-Gruppe so eine Nachricht, ja, vielen Dank für eure Teilnahme und so. Mhm. Und heute Abend um, ich glaube irgendwie, also in 2 Stunden oder so, sagen wir dann, wer morgen fahren darf.
Mhm.
Und wir gucken uns alle an, so, hä? Aber die haben doch gesagt, dass diese Startgruppen nichts mit der Wertung zu tun haben, sondern dass das aus Sicherheitsgründen ist und so. Und dann haben wir schon geschrieben, so, hey, wir haben jetzt hier die Bikes alle zusammen repariert und so weiter und so fort. Und lass doch einfach alle fahren irgendwie. Was ist das für eine komische Nachricht und so? Und ja, das wurde dann übergangen. Und irgendwann kam dann mitten in der Nacht, also ich glaube um 10, also halt auch wieder 2 Stunden später, als sie es eigentlich angekündigt haben, aber das waren wir zu dem Zeitpunkt ja schon gewöhnt, kam dann auf einmal die Nachricht, ja, dass jeweils nur die Top 3 aus der Startgruppe am nächsten Tag fahren dürfen.
Ach was, das haben die sich doch wirklich spontan überlegt,
das haben die sich
zusammengesetzt und gesagt,
was auch keine Ahnung, wie sie drauf gekommen sind. Und das hatte aber
so
auch
voll willkürlich auf einmal dann so.
Voll, und das Lustige war ja auch, sie haben dann irgendwie ja 2 Klassen gehabt, also Motorräder bis 450 Kubik und über 500 Kubik.
Also du bist in der Big Class gefahren.
Genau, ich bin in der Big Class gefahren. Und sie haben das aber auch nicht nach Klassen oder so, sondern einfach so völlig randommäßig. Und das hat dann aber auch richtig, weil gerade hier Basil zum Beispiel, den ich gerade erwähnt habe, der hat war Vierter in seiner Gruppe, war aber Vierter wegen technischen Problemen aufgrund von diesem schlechten Sprit. Mhm. Und der war deutlich schneller, also der fährt wirklich gut, der war viel schneller als ich unterwegs. Gut, der hatte auch ein Motorrad, mit dem man schneller fahren konnte und so. Aber auch so wäre der schneller.
Es ist das Material, es ist immer das Material.
Nein, ist nicht das Material, der wäre auch so schneller gewesen. Mhm. Und der war halt einfach, ich glaube, in der Gesamtzeit war er irgendwie 15.
Was für eine Nationalität hatte der?
Das war Ägypter, der kam aus Kairo, ne?
Achso, der war von da.
Und für ihn war das halt auch super wichtig, weil nationales Rennen, und der durfte nicht starten. Und ich habe dann zu ihm gesagt, hey, ich finde das scheiße, du warst 12 Minuten schneller als ich, das kann nicht sein. Und bin dann zu der Orga und habe gesagt, ob er meinen Startplatz haben kann. Habe gesagt, ich verzichte darauf, aber lasst ihn starten, er war schneller als ich. Und so, nee, das geht nicht und überhaupt und so. Und habe dann mit denen diskutiert und mein Bessie hat dann gesagt, ey Chris, nee, komm, passt schon. Und ich sage, nein, ich finde das nicht richtig.
Mhm.
Und ich weiß, dass dir das Rennen mega wichtig ist und so. Und naja, auf jeden Fall.
Ich hätte jetzt auch erwartet, dass sie gerade für die Bilder der Siegerehrung und so, dass sie so voll viel darum geben, dass jemand mit einer ägyptischen Flagge da irgendwie steht.
Genau,
auf dem
Podest, das haben wir halt auch
gedacht.
Vor allem, wir haben halt auch gesagt, hey, die wollen das doch promoten und dann will ich doch so viel Bikes als möglich im Ziel haben und Bilder haben und so. Ja, und da waren sie dann auf einmal extrem hartnäckig und konsequent und haben gesagt, nee, ist nicht.
Okay.
Was dann halt auch, also Claude zum Beispiel, der ist ganze 800 Meter gefahren. Die Dudes aus Taiwan, echt super liebe Dudes.
Es waren wirklich Leute aus der ganzen Welt so am Start.
Die haben aus
ne?
Taiwan Leute eingeflogen, die insgesamt jeweils 4 Kilometer gefahren sind.
Das ergibt alles keinen Sinn.
Und dann standen sie da und vor allem denen ihre Bikes liefen, die haben wir repariert, wir haben echt alles gegeben, jeder hat irgendwo Werkzeug und Kram und so.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, was soll das denn? Und das hat echt so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Stimmung. Also ein paar von den Locals, die waren auch richtig emotional, die sind richtig, die waren dann da beleidigt und angegriffen und alles und so. Und das war ein bisschen schwierig und wir konnten es halt auch nicht nachvollziehen.
Ja. Ey, fühle ich aber komplett.
Genau.
Also,
und ich war halt, weil ich einfach ins Ziel gekommen bin und weil aus unseren 6 Leuten in der Startgruppe halt auch nur 3 Bikes angekommen sind. Deshalb durfte ich fahren, so am nächsten Tag noch, weil ich denke, die anderen Jungs wären sonst auch eine Ecke schneller gewesen als ich. Ey,
vor allen Dingen, weil, du sagst ja selber auch, Mann, ich war da mit richtigen Rallye-Fahrern so, ne? Und die sind halt, die sind ganz anders unterwegs und so. Und dann, wenn du dann da stehst, so, dass das Gefühl, man, das ist eigentlich voll ungerechtfertigt. Ja. dass ich jetzt hier so an Day 2 ja, antreten darf und einige andere nicht. Was sollten die denn dann den ganzen Tag auch machen? So, sollten die im Hotel chillen oder was?
Nee, die wurden dann eingeladen, am Start zuzugucken. aber das wurden sie am Morgen, als wir zum Start losgefahren sind, wurde das Ding gesagt. Ah, übrigens, ihr könnt mitkommen. So, ne? Das ist,
Oh Mann, ey. Das war Katastrophe, ey. Katastrophe. Gab es da denn nochmal einen Twist oder haben die das dann so komplett so
das haben die komplett so durchgezogen.
Ist ja krass.
Ne?
Ist ja krass. Wie dramatisch.
Das war echt so. Und das hat sich aber auch am nächsten Tag, also die Stimmung war nicht geil, als wir dann losgefahren
sind. Ja, das verstehe
ich total. Da sind wir dann auch nur eine Stunde zu spät losgefahren und so. Und der Rennleiter war auf einmal weg, der war da, der ist ja irgendwie weggefahren und wir standen dann alle so.
Schön immer in der Hitze und so. Ne?
Und
ja.
Wobei, da ging es dann. Ne? Das war dadurch, dass sich das nicht mehr so verzögert hat. Mhm. Und dann ging es zu Stage 2. Ne?
War dein Eindruck so vom Ägypter, ja, jetzt werden wir mal ein bisschen stereotypisch hier. War dein Eindruck vom Ägypter, den du so bekommen hast, genau so, dass du das Gefühl hattest, also auf der einen Seite unfassbar hilfsbereit, Engagement, mehr als es geht und so, auf der anderen Seite auch viele selbstgemachte Probleme?
So? Ja, ich glaube, das trifft's ganz gut. Das war so ein Mix, aber auch sehr unterschiedlich. Ne? Ich hatte so das Gefühl, so die jüngeren Dudes, zu denen ich jetzt mal auch diesen Tourguide zähle, von dem ich gerade erzählt habe,
ja.
Ey, der wusste genau, was Phase ist. Der hat auch seine Sachen und so, und da hat er uns so ein paar Sachen gezeigt. Der ist komplett organisiert, der macht auch keine halben Sachen. Mhm. So hatte ich auch von Basil und so den Eindruck, ne? die waren wirklich top. Und die anderen hatte ich oft so ein bisschen den Eindruck, zwischen einer liebevollen Naivität und ein bisschen gut gemeinter Selbstblendung auch irgendwo mit viel Herz. Ich glaube, das trifft das ganz gut so. Ne? Die auch verstanden haben, egal was sie getan haben, dass irgendwie so
Herz
ein bisschen,
am richtigen Fleck, ja. Aber manchmal hätte es geholfen, manche Dinge vorher besser zu durchdenken.
Genau, und sie haben sich halt auch einfach trotzdem gefeiert für das, was sie gemacht haben. Sie haben dann auch zum Schluss gesagt, ja, so ein bisschen was müssen wir noch verbessern, aber so, aber das war jetzt schon mal richtig gut. Okay. Und wir so, okay.
Okay. Chrissy, hier, wir machen eine kurze Pause jetzt. Das wollte ich eigentlich eben schon machen, aber ich wollte die Story irgendwie zu Ende hören. Wie immer, das gleiche Spiel, ihr kennt's. Wir packen was auf die Bears Playlist. Die gibt's bei Spotify. Könnt ihr einfach mal hier auf den Link klicken in den Shownotes. Könnt ihr abonnieren, macht es gerne. Kostet kein Geld, so, macht einfach Bock. Sind tolle Songs von uns drauf. Aus 7 Jahren Bearcast inzwischen.
Krass, oder?
Ist richtig krass.
7 Jahre.
Es ist richtig krass, ey. Von mir gibt's heute von Phil Collins Take Me Home. Geiler Song, Alter, den du dir super nice auf Motorrad knallen kannst, wenn du unterwegs bist auf Tour oder so. Auf dem Weg nach Hause. Mega toll. Ich liebe die Atmosphäre des Songs. Ich mag übrigens das Musikvideo richtig gerne. Das könnt ihr euch auch mal reinknallen. Das verlinke ich jetzt hier nicht. Das müsst ihr euch selber suchen. Take Me Home von Phil Collins. Mega Song.
Sehr, sehr geil. Ich habe einen Song heute dabei, der ist mir tatsächlich während der Rallye im Kopf gekommen. Als ich da
spannend.
Irgendwie, ja, und zwar
Walk Like an Egyptian von den Bengals.
Nee, lustigerweise von einer skandinavischen Band. Also völlig unpassend. Und zwar von Nightwish Over the Hills. Das war, als ich so über die
Nightwish
Dünen und so.
Nightwish
und,
geht
aber finde ich, ist auch ein geiler Song zum Ballern.
Liebste Grüße an all unsere Nightwish-Fans da draußen, die hier zuhören. Wir hören uns wirklich in einigen Sekunden nach einem kurzen Spot wieder. Bis gleich. Ach, guck, da sind wir schon wieder. Mann. Ja, das war der Patreon-Song, den ich mal irgendwann eingesungen habe vor einiger Zeit. Patreon ist ja die Supportmöglichkeit für den Bearcast. Da könnt ihr für einen Betrag, den ihr im Prinzip selber wählt, sei es nun 3 Euro oder sei es 10 Euro oder was auch immer, manchen ist das sogar noch mehr wert. Und für dieses Geld unterstützt ihr diesen Podcast, denn der ist ja weitgehend werbefrei, bis auf das werde ich mit Dirty Rocks rund um die Uhr nerven hier, aber das ist ja unser eigenes Baby. Und das gibt halt irgendwie einem den Luxus, da ein bisschen flexibel zu bleiben und sag ich mal, irgendwie auch mehr Zeit dafür aufwenden zu können. Das ist alles super zeitintensiv, ne? Das ist eben nicht nur dieses, wir setzen uns hin und labern hier, es gehört ja viel, viel mehr dazu. Außerdem könnt ihr eben Teil der Community werden. Ihr seid sofort in der Bubble, könnt auf dem Discord, könnt da mit den ganzen anderen Bärsis quatschen. Gibt ja manchmal sogar Events, die veranstaltet werden. Man kriegt immer alles sofort mit. Ihr kriegt einen Rabatt bei Dirty Rocks, einen Dauerrabatt und übrigens noch viel mehr. Da wird einem immer dolle geholfen. Das ist richtig schön. Ja, achso, und das sage ich viel zu selten. Man kriegt alle Bärcast-Folgen immer früher als die anderen. Immer früher. Kann immer mindestens einen Tag oder auch manchmal mehr vorher hören und manchmal auch Sonderformate. Das ist im Moment so nicht ganz so viel wie früher. Früher hatten wir hier so eigentlich Netflix im Prinzip. Aber ein bisschen was geht da auch jetzt gerade und wenn wieder ein bisschen mehr Zeit dann da ist, gibt es auch wieder ein bisschen mehr. Das alles könnt ihr machen, vor allen Dingen, aber das ist alles, für mich ist das, wäre das jetzt nicht der Grund, hier Patreon zu werden, sondern vielmehr eben, ja, weiß ich nicht, wenn ihr das gerne hört, wenn ihr es regelmäßig hört und ihr sagt, Mann, das ist mir ein bisschen was wert. Ne, da würden wir uns sehr freuen.
Ich finde ja übrigens hier so, ne, die Bubble, die auch auf dem Discord und so unterwegs ist,
ja.
Das ja so, wer das nicht kennt, ne, stellt euch vor, es gibt ein Motorradforum, wo alle nett zueinander sind, was konstruktiv ist, wo man sich austauschen kann und so und das ohne diesen üblichen Forumsmist.
Wo man denkt, sowas gibt es auch gar nicht.
Genau. Und es ist real. Es ist die Bärsbubble so, oder? Das ist so geil. Und allein deshalb lohnt es sich, glaube ich, schon, wenn man Bock auf das Thema Motorrad hat, wenn man Bock auf das Thema Reisen, Abenteuer hat. Wir haben ja sogar einen Rallye-Channel mittlerweile und so. Richtig. Sehr, sehr geil. Dann lohnt sich das. Allein deshalb lohnt sich das schon.
Genau. Und da kann man auch endlich mal erklären, was das beste Öl ist und welches der beste Reifen ist.
Ja, unbedingt, ey. Unbedingt.
So, Chris, wir gehen zurück nach Ägypten und lass uns nochmal kurz, du hast schon gesagt, ja, dann war entsprechend Tag 2 dann nicht so spektakulär, aus Gründen.
Mhm.
Aber lass uns ruhig nochmal kurz ein bisschen tiefer reingehen. Tag 2 der Pharaonen-Rallye in Ägypten, was ist denn da noch so vorgekommen? Wie war denn dann wirklich, wir haben es ja letztes Mal wirklich nur skizziert, nur angerissen bei Teil 1. Wie war denn dann der Rennverlauf und hast du sie alle nass gemacht? Erzähl mal.
Also es ging einfach nahtlos weiter mit Sachen, wo man denkt, ist das jetzt wirklich so? Genau, wir sind dann am Start angekommen, diesmal auch mit Sprit.
Ja.
Wir hatten davor hier, nachdem Basil extra von zu Hause Sprit mitgebracht hat, der
gut
ist.
Warte mal, er heißt übrigens wirklich Basil.
Ja, so hat er uns.
Sein Bruder heißt Oregano. Das war ein bisschen blöd, Leute. Das ist ein normaler Name da.
Ich habe an den Basilisk irgendwie denken müssen, aber egal. Also, ja, das ist. Grüße an alle Potterheads da draußen. Ja, egal. Also zurück zu Rallye. Der Rennleiter ist dann irgendwie auf einmal aufgetaucht, dann war er wieder weg und wir haben irgendwie mal wieder auf irgendwas gewartet, wo wir nicht so genau verstanden haben, worauf wir da warten. Das Lustige war, dass meine Dudes aus Südafrika, ja, Gerrit und Claude, weil es war ja gar nicht so klar, was machen die anderen jetzt, die nicht mehr fahren dürfen. Denen wurde dann so, während wir aufgestiegen sind auf die Motorräder, gesagt, ach übrigens, wir haben Platz in den Geländewagen, ihr könnt mitkommen, zugucken.
Und die so, yay!
Yay! Was dann irgendwie darauf rauslief, dass die eigentlich gedacht haben, wenn wir uns mit Heineken Bier einen Vormittag am Pool, ist ja egal. dann standen sie auf einmal, weil sie halt dann auch keine Schuhe und so dafür so eingeplant hatten, standen sie halt in Flipflops in der Wüste bei den Dünen, wo übrigens, was echt schade war, weil auch da so am Rand zumindest von der Düne lag halt echt viel Müll oder Wüste lag halt echt viel Müll und Glasscherben rum. Das war für die Flipflops-Träger doof, war aber auch generell so ein bisschen, ja, Müllproblem ist halt schon da, massiv da.
Einfach. Das ist ja, das war ja in Tunesien halt auch so krass, ne?
Ja.
Dass wir eben, da haben wir auch nicht über viel Müll geredet, sondern über
Berge.
Mehr Müll geht gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Überall so.
Und auch so diese, das war ich bei euch im Podcast ja schon gehört und so, ne, auch so eine Resilienz von den Locals gegenüber, dass die das halt gar nicht stört und dass die halt sogar noch ihren Müll einfach mit auf den Berg schmeißen oder in den Vorgarten oder so irgendwie was. Genau. Also mir geht's da so wie dir, ne, ich konnte das halt auch einfach so nicht nachvollziehen.
Und irgendwie, eben nicht irgendwie ein paar Kilometer weg, dass man zumindest denkt, ich habe es nicht vor der Haustür, sondern wirklich vor die Haustür. Ja,
genau, und ist auch überall gesehen, wo Leute irgendwas aus dem Auto rausgeworfen haben und so. Und, oh Mann, und irgendwie selbst die Polizisten, wo, also in Deutschland würde dich der Polizist sagen, ja, das ist eine illegale Entsorgung einer kleinen Menge Müll. Ja, ja, und da haben es die Polizisten selber halt einfach so aus dem Auto rausgeschmissen so. Und ja, oh, das war schon. Naja, auf jeden Fall waren wir dann da am Start und irgendwann ging es dann auch los und dann hieß es, ja, start in 5 minutes. Ja. Bitte zieht euch an. Und ich habe aus dem Vortrag gelernt, habe gedacht, nee, ich bin sowieso der Letzte, der startet von den 6, die fahren durften. Ich ziehe mich erst an, wenn wir wirklich an diese Startlinie der erste Fahrer hinfährt und so. Ich mache hier, nee.
Dann stehe ich hier gleich wieder in meinem Saft hier.
War auch gut, ne, weil das dann auch nochmal eine Dreiviertelstunde gedauert hat. Und naja. Und dann war es auch schon lustig, ne, dass wieder, weil wir einfach so eine geile Truppe waren, alle, die nicht fahren durften, standen dann halt am Start und haben uns angefeuert, als ob wir hier auf einem riesigen internationalen Event wären. Und als ich dann an den Start kam, kam dann auf einmal der Rennleiter zu mir und hat dann gesagt, hey, nur 3 Runden, keine 4 Runden. Und ich gucke ihn an und so, hey, weil ich so langsam war oder als letzter Start, der so, nein, jeder fährt nur 3 Runden. Also haben sie das einfach mal spontan noch gekürzt, weil sie es irgendwie in ihrem Zeitplan oder so. Mhm. Und das Ding ist, ich bin dann losgefahren und hab dann schon gemerkt, wir hatten ja den Kabelbruch gefixt und hab dann schon gemerkt, dass das Moped anfängt, wieder Fehlzündungen zu bekommen. Und
ei.
So. Und das war dann so ein bisschen, wo ich dachte so, okay, mal gucken. Und hatte auch das Gefühl, dass das Getriebe sich komisch angehört hat und ich beim Schalten so ein bisschen, das hat alles nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Mhm.
Dein Sweet Spot war nicht mehr so sweet.
Genau, der Reifen war gefixt, den hat der Dude das Vorderrad ausgebaut und hat das über Nacht dann gefixt, das war okay.
Sag mal, wir haben doch letztes Mal ein bisschen über Mousse gesprochen, ja. Au Chocolat im Reifen. Das wäre ja zum Beispiel bei so einem normalen, also da wäre das ja wahrscheinlich kein Problem gewesen, oder?
Mit Mousse. Ja, da hätte ich, glaube ich, gar keinen Platten gehabt. Jetzt das war der Schlauch einfach, der kaputt war. Am Reifen selber haben wir auch keine Beschädigung gesehen. Wahrscheinlich.
Also ein Problem kriegst du nur, also ich bin Mousse unerfahren, ne? Ein Problem kriegst du nur, wenn die Karkasse wirklich, also wenn es richtig offen ist, ne?
Ja, und selbst dann, also wenn du es rechtzeitig merkst, dann gibt da tolle Bilder von Toby Price, der die Flanke vom Reifen mit Kabelbindern zusammengenäht hat und noch zu Ende gefahren ist. Ach,
kann ich rausmusen so und dann
ist genau,
ja heavy,
ja,
Mann. Ja. Das ist ja echt
ein Problem kriegst du nur dann, wenn du auf Asphalt fährst und da zu schnell fährst und,
genau,
und dann wird das Mousse zu heiß, ne? Und dann zerbröselt das eben aber sonst kann das...
Wie lange hält denn sowas? Also bis der Reifen runter ist halt.
Ah, nee, von bis. Also es gibt Leute, kommt arg drauf an, was du fährst. Toby Ebster ist, glaube ich, die komplette Dakar auf 2 Satz Mousse gefahren. Mhm. Es gibt Leute, die haben das Mousse mehrere Jahre drin, auch auf verschiedenen Reifen und haben gesagt, ey, ich bin da auch schon irgendwie 1, 2, 3 Rallyes mitgefahren, also sowas wie die Bosnia oder so. Mhm. Gibt auch Leute, die sagen, ich fahre eine einwöchige Rallye damit, dann ist das durch. Mhm. So in der Enduro-Rennserie, wo ich jetzt mitfahre, da sind ganz viele drin, die sagen, ja, ich fahre jetzt meinen Mousse 2, 3 Jahre schon und so. Also ach, es krass. Ist so, man kann das nicht allgemeingültig sagen. Es kann mal sein, dass es sehr kurz hält. Irgendwie.
Hey, warte mal, aber nimmst du das dann in den nächsten Reifen mit?
Du kannst es ja ausmachen, ja.
Ach so.
Genau. Das, solange das Mousse noch gut ist. Wichtig ist,
wie stelle ich mir, ist das wie so eine Wurst, wie so ein Schlauch?
Genau, damit ist wie eine Wurst. Das, im Prinzip ist das einfach wie so ein Moosgummiring, kannst du dir vorstellen. Ein dicker Moosgummiring. Eigentlich sieht das aus wie ein aufgepusteter Schlauch für einen Reifen, nur dass er halt auch so eine Art Moosgummi ist. Genau.
Ja, das war mir gar nicht klar. Leute, ey, ne? In diesem Podcast lernt man immer viel nebenbei. Das ist ja wirklich interessant. Also, ey, wie cool wäre das, Chrissy, wenn in Zukunft wirklich jemand sowas für Hochgeschwindigkeiten entwickeln würde?
Straßen zugelassen wäre total geil, ne? Das.
Das wäre sick.
Weil offiziell ist es nicht zugelassen für den Straßenverkehr.
Machen wir auch nicht.
Natürlich fährt man bei Rallyes.
Nein, dann machen wir nicht.
In Deutschland nicht, im Ausland ist das nicht so.
Dann machen wir das doch. Okay, sorry, zurück zu Tag 2. So,
auf jeden Fall hatte ich dann gewusst, okay, ich darf nur 3 Runden fahren. Und dann losgefahren und dann fängt das Moped schon an, Probleme zu machen. Ich denke so, das ist nicht gut, das ist nicht cool. Und hab dann so, das war dann auch sehr lustig, als ich dann losgefahren bin. Sie haben uns ja gesagt, ja, ganz wichtig, ne, wir haben überall Streckenposten, auch immer, dass die von einem zum anderen Streckenkosten so fast gucken können und so, Safety. Und ich fahre so los und denke mir so, da war doch gestern aber ein Streckenposten hier. Heute ist doch keiner mehr. Ja. Dann kommt bestimmt gleich der Nächste um die Kurve. Oh nee, der ist auch nicht da. Und dann war halt auf einmal so nur noch ein Drittel der Streckenposten vorhanden vom Vortag. Und ich dann dachte so,
Könnte da eine Korrelation bestehen zwischen nicht so viel Fahrern und...
Hatten die einfach keinen Bock mehr?
Haben kein Personal.
Keine Ahnung, irgendwie, also das haben wir auch nicht rausbekommen, wo die Handy verschoben sind oder so irgendwie. Das war auf jeden Fall interessant. Naja, und dann bin ich da so lang gefahren. Ich hatte auch meinen Sweet Spot wieder. Und dann auf der zweiten Runde, also die erste Runde war relativ unspektakulär. Spektakulär war da genau, das war in der zweiten Runde, hat mich Jim Pearson dann überholt. Und also kurz, ich bin über das Ziel rübergefahren oder auf das Ziel zu in die zweite Runde.
Jim Pearson. Ich finde, das hört sich schon sehr professionell an.
So,
in Runde zwei hat mich Jim Pearson dann überholt, ne, am Track. Ja. So, da hatte ich einen Roadbook-Fehler und so. Und
Roadbooks, die hatte ich übrigens, das habe ich ganz vergessen, habe ich am ersten Tag nach der Hälfte der ersten Runde abgemacht, weil sich der Lenker und so, das hat sich alles losvibriert mit dem Roadbook dran, weil es war so ein Lenkerbar-Mount und habe das beim Streckenposten gelassen und dadurch, dass wir einfach den Fahnen nachgefahren sind, war sowieso
das
eher
nur
so.
20 Kilometer waren.
Ah, ja,
warte mal, hast du es eben schon erzählt? War eigentlich Tag 2 die gleiche Strecke wie an Tag 1?
Nee. Ja, doch.
Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh Gott. Seid ihr die ganzen Tage die gleiche Strecke gefahren?
Ja.
Hä, das ist doch gar keine richtige Rallye.
Nein, das war.
WTF, ey.
Das war ja auch so, wo wir
das ist so ein bisschen, echt eine Farce, Alter.
Ja.
Die hätten ja wenigstens mal rückwärts fahren können.
Wenigstens so irgendwie so, ne? Aber nein, wir sind exakt die gleiche Runde gefahren.
Gott sei Dank beim verbundenen Augen fahren.
Ja, das ist mittlerweile, hat man das dann schon gekannt und so.
Lass mich raten, an Tag 3 seid ihr auf diese Strecke.
An Tag 3. Es gab keinen Tag 3.
Okay, dazu gleich mehr.
Naja, dann fahre ich da so lang und bin, und als ich da aufs Ziel zukomme, merke ich schon so, oh nee, das fängt immer mehr an, wieder Fehlzündung und so. Ja. Und ich wusste halt nicht, ist das Sprit im Tank oder ist das die Elektrik? Und dann dachte ich so, okay, gut, Runde 2 fährst du rein, wird schon irgendwie gehen. Und dann wurde das richtig schlimm und wurde das aber auch so blöd, dass teilweise auch mit relativ hoher Drehzahl bei relativ hoher Geschwindigkeit einfach der Motor abgestorben ist. Was im Sand oder wo du halt das Momentum brauchst, dass du eben nicht voll in diese Bodenwelle einschlägst, unpraktisch ist, sag ich mal. Und dann halt noch mit einem Motorrad, was jetzt sowieso dir nicht so dolle hilft für das ganze Ding.
Wo du froh bist,
Ding
wenn du denn heute ins Ziel kommst, ohne mechanischen Einsatz.
Genau. Und dann
Mechaniker-Einsatz.
Dann habe ich angehalten und die hat so einen Überlauf, ne, dass wenn du die auf die Seite legst, dann läuft so das unten im Vergaser raus. Dann habe ich die auf die Seite gelegt und gehofft, das Wasser rauszubekommen. Mhm. Ich habe nochmal an den Kabeln gerüttelt und so und geguckt, ob das irgendwie ob das irgendwie ein Problem ist und so. Und habe es dann aber nicht gefunden und bin weitergefahren, dann so in dem letzten Drittel. Mhm. Da hatte ich dann, also habe ich gehört, da kommt jemand und dann ist, das war da, wo Jim mich dann überholt hat.
Jim Pearson.
Genau, und dann habe ich mal so verstanden, was es bedeutet, wenn du so auf dem Speed-Level von einer Dakar oder Baja 1000 und ich hatte das Gefühl, ich stehe. Und dieser Typ ist, und er hat dann noch gesagt, ja, die Karre geht halt nicht richtig so. Und ich so, du warst aber ganz schön schnell, mein Freund, dafür, dass die Karre nicht richtig geht.
Ja, Digga, das machen die bei ganz anderen Strecken, ne? Bei ganz anderen Voraussetzungen
und so. Und war dann aber super spannend, weil wir dann abends viele, weil ich einfach, hey, wie trainierst du das? Du kannst ja nicht einfach sagen, pass auf, ich setze mich jetzt auf so eine Kiste, baller die in den sechsten Gang und dreh die aus und guck, was passiert. Das
und er so. For sure.
Und also war sehr spannend, sich da auszutauschen, einfach wie man sowas trainiert. Und
actually, we do this.
We do this. Just pin it to win it. So, das, da habe ich viel gelernt und aber jetzt, um die Stage dann zu beenden, ne, hatte ich dann einfach gemerkt im letzten Drittel, es wurde immer schlimmer. Das heißt, ich bin so 50 Meter gefahren, Motorrad ging aus, Motorrad auf die Seite legen, Elektrik checken, anlassen, 100 Meter fahren. Und dann teilweise hat das Getriebe dazu dann noch immer schlechtere Geräusche gemacht und so, sodass ich dann einfach irgendwann an dem Punkt war und ich wusste der Großteil der Streckenposten ist weg, wo auch immer. Ich wusste, wie lange Gerrit in dieser dummen Wüste rumsaß. Mhm. Und es war halt echt, also ich hatte 3, 4, 5 Stellen, gut, ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Profi in der Wüste oder so, ich würde mal sagen, ich fahre schon ganz okay im Gelände. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwann für mich so im Kopf so ein Ding gehabt, wo ich gesagt habe, ey, das ist hier einfach keine richtige Rallye, auch wenn die Leute das gut meinen. Und ich habe jetzt keinen Bock, dass wenn ich irgendwie hier mit 80 oder so oder wo auch immer dieser Sweet Spot war, geschwindigkeitstechnisch, und mir geht die Karre irgendwie aus und ich erwische hier blöd ein Schlagloch und kann nichts mehr machen.
Ja,
und,
ja.
Und
ja.
Weil ich habe halt auch in die Rettungskette ehrlich gesagt nicht so viel Vertrauen gehabt.
Nee, aus Gründen. In der Kette fehlen einfach zwei wichtige Glieder.
Aus Gründen. Ne? Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, das macht ja vor allem auch dieses Ding, ne, 50 Meter, 100 Meter fahren, dann ist die Karre wieder aus und so, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist hier zu Ende, weil es ist ja auch nicht mein Motorrad, das wurde mir ja von jemandem geliehen und dann sind die ja natürlich auch nicht in der Situation, wahrscheinlich, dass die, weil er hat mir gesagt, ja, das ist das irgendwie das Commuting-Bike, also mit dem er zur Arbeit fährt und so, und ich wollte sein Motorrad halt auch einfach nicht kaputt machen irgendwie, weil, wie gesagt, das, ja, gehört sich dann auch einfach nicht. Und da habe ich das Rennen beendet nach zwei Runden von drei.
Ach.
Was sich richtig scheiße angefühlt hat, obwohl ich ja gesagt habe, ich nehme das alles nicht ernst und so, aber dieses, ich sag mal, Aufgeben, das liegt nicht so ganz in meiner Mentalität.
Ich weiß. Im Gegenteil. Ich glaube, deine Schwäche ist, so wie ich dich kennengelernt habe, eher, dass du den Punkt verpasst, an dem du hättest aufgeben sollen. So,
genau, ne? ja. Und ich glaube, diesmal habe ich den Punkt erwischt, wo das gut war, zu sagen, okay, jetzt ist hier ein Punkt erreicht, auch wenn es sich dumm angefühlt hat. Vor allem, weil ich ja, also gut, im Prinzip Jim gehört auch zum Tim Myra, aber irgendwie wollte ich so das auch für das Team gerne halt wenigstens zu Ende bringen und so.
Sag mal, war das nicht eigentlich Team Mira / Dirty Rocks?
Ja, doch.
Dirty Rocks da irgendwo auf eurem Jersey gesehen, oder?
Dirty Rocks war mit auf den Jersey. Das war es.
Ja, können wir das bitte Myra Dirty Rocks jetzt nennen?
Myra Dirty Rocks,
Dankeschön.
Ja.
Das war mir wichtig, denn ich war so stolz, als ich dann gesehen habe, dass da entsprechende Kleidung mit unserem Logo.
Es war ja auch eine geile Zusammenarbeit. Ey. Also Gerrit hat einfach Jerseys gemacht mit dem Logo von der Pharaons-Rallye und so einem Pyramidendesign, und da war unser Logo drauf von Dirty Rocks und Myra.
Das hast du ja sicherlich auch noch, ne?
Das habe ich super, ja, das halt zu Hause. Ich hab T-Shirts gemacht mit dem Pharaons-Rallye-Logo und Myra.
Aber du hast
und
die gemacht?
Dirty. Ja, ich
wusste gar nicht.
Genau, über unsere kleine, feine Firma habe ich die.
Ich wusste aber nicht, dass du die designt hattest. Das ist ja cool.
Ja, designt. Ich habe das Logo von den Pharaons Rallye genommen, ein bisschen angepasst und so, und habe die T-Shirts gemacht. Davon habe ich leider keine mehr, weil wir die dann unten halt verschenkt haben und so, und
na,
halt
toll.
Also als
kann ich es nachbestellen
so.
Vielleicht.
Wir können die in tatsächlich, also wenn ihr wollt, wir können die auch in den Shop ballern. Ne? Das ist
das Tolle an so einem kleinen Shop. Wir sind bei sowas recht flexibel, ne? Muss man sagen.
Genau, also ja. Die sind auch cool geworden.
Machen wir eine Pre-Order. Die
sind auch cool geworden, die Shirts, muss ich sagen. Und dann habe ich das Rennen beendet und habe gesagt, okay, gut, ist halt ein DNF, also did not finish, scheiße, aber trotzdem okay. Und
du bist immerhin bis Day 2 gekommen.
Genau, bis Day 2. So. An dem Tag war ja dann auch die Rallye beendet, weil einfach aus diesen 4 Etappen wurden ja 2.
In welcher Begründung eigentlich?
Ja, sie haben das aus Sicherheitsgründen, war so der Punkt.
Keine Streckenposten mehr.
Nee, wir haben dann im Nachhinein rausgehört, dass sie eben dann wohl selber auch so ein bisschen erkannt haben, naja, jetzt 4 Tage lang im Kreis fahren ist dann vielleicht doch nicht so geil, und sie hatten die Genehmigung auch nur für 2 Tage für dieses Areal da bekommen. Wobei ich glaube, nachdem der andere mit seinen Enduro-Touren da rumgefahren ist, ist das einfach egal, kannst du da halt einfach fahren, wenn du, naja, und ich weiß es nicht so genau. Wir haben das nie so richtig erfahren. Wir haben dann erfahren, dass die eigentlichen Etappen, wo sie uns hinbringen wollten, dass das gescheitert ist, weil sie wollten einen Hubschrauber und Rettungskette und so. Das hat aber alles nicht funktioniert von der Orga. Auch Spritversorgung, und letzten Endes hat auch die Regierung gesagt, nee, in die Ecke dürfte nicht. Da sind zu viele irgendwelche Gruppierungen, die Leute gerne entführen und so. Da dürfte nicht hinfahren. Und das war so die offizielle Begründung. Wer weiß, woran es jetzt wirklich gelegen hat, dass das nicht so zustande gekommen ist. Und naja, auf jeden Fall sind wir dann ins Hotel, und ich wurde dann von meinem von meinen Teamkameraden von Team Myra Dirty Rocks, wurde ich dann mit einer Erfrischung von Heineken im Pool erstmal wieder aufgemuntert und haben die gesagt, ey Chris, scheißegal, was und so. Und
schön, wie Tobi, ja. Tobi noch bei uns hier bei Dakar FM so erzählt hat, so, ja, ich hatte eine Person, die hat mir den kalten Red Bull gegeben am Ende so. Und Chrissy kriegt den Pool in Heineken. Das finde ich aber auch gut, finde ich. Das ist auch schon große Ehre.
Das ist
so.
Auf jeden Fall.
Schon also Fame-Faktor, ja. Gut.
Und auf einmal, das war dann das Kuriose, ne? Auf einmal musste alles ganz schnell gehen, auf einmal haben wir die Info bekommen, ja, wir verlassen heute noch das Hotel und ziehen in das andere Hotel nach Kairo um, in dem wir dann die restlichen Tage sind, für das Touristenprogramm und dann ist am nächsten Tag, genau am Sonntag, da ist dann Prize-Giving, Siegerehrung.
Ach so.
Und dann haben wir so, es gibt eine Siegerehrung. Von was denn? So, ne? Und dann das Lustige war dann.
Also ihr wusstet wirklich von vornherein nicht, um was es eigentlich geht, sondern ihr wusstet nur so, es ist diese Rallye, da haben wir Bock drauf, das machen wir, sind wir eingeladen worden, super. Aber ihr wusstet nicht, dass es wirklich einen, wie kann ich das sagen, einen Challenge Aspekt gibt so.
Ja, das war halt auch
kompetitiven Faktor, der eventuell nochmal motivierend sein könnte, weil letzten Endes, du wusstest auch nicht, dass du einen Pokal kriegst da zu dem Zeitpunkt.
Nee, wusste ich
warst
nicht.
Ja, du warst ja unter den letzten, weiß ich nicht, wie Tag 2 waren ja da nicht so viele.
Ja, 6 Starter hatten wir am Tag 2.
Du warst unter den
ich
letzten.
Ich war in den Top 10 im Prinzip.
Das sagst du erst in der zweiten Ägypten-Folge, Brudi. Das gibt's ja gar nicht.
Aber das Ding war ja, für mich war es ja ein DNF. Also für mich war es ja did not finish. Für mich war ich ja einfach raus aus dem Rennen, weil ich nur 2 von 3 Runden.
Ja, aber wenn du nicht finished in Dakar, aber nach dir haben auch alle nicht gefinisht, sag ich mal. Du musst ja mindestens 6. geworden sein, sag ich mal so.
Ja, es wird viel lustiger. Es wird viel lustiger. Weil das Problem war ja einfach, dass sie dann irgendwie festgestellt haben, wir haben ja 2 Klassen.
Ja.
Die 450er und die Big Class, also über 450.
Ja, ja.
Und sie hatten pro Klasse halt 1., 2., 3. Platz geplant.
Ja.
Das Dumme war, dass halt in dieser Big Bike Klasse, nenne ich es jetzt mal, halt auch nur noch 3 Motorräder insgesamt vertreten waren, genauso wie in der 450 Kubik-Klasse.
Geil, du bist auf dem Podest gelandet.
Das waren die 6 Fahrer, die gestartet sind.
Hättest du das vorher gewusst, da wär's noch gelaufen ins Ziel, oder?
Und ja, und sie hatten
eine Runde
halt,
20 Kilometer.
Sie hatten halt nicht damit gerechnet, dass da vielleicht noch jemand ausfallen könnte.
Ah ja, verstehe.
Und dann haben sie, ich zeig dir jetzt mal das Bild, was sie dann gepostet haben von den Ergebnissen. Und du musst mal bei Penalty gucken, was sie bei mir eingetragen haben. Also bei der Zeitstrafe.
Hä, null?
Ja, haben sie einfach, aber sie haben irgendwas eingetragen. Also sie haben mir eine 0 Minuten Zeitstrafe verpasst, dafür, dass ich an Tag 2 nicht
sieht
zu Ende gefahren bin.
Sieht aber recht professionell aus, so diese ganze
bei dem Excel-Sheet, da haben sie alles gegeben. Und dann auf einmal, ich hab gar nicht reingeguckt. Und dann auf einmal höre ich nur, wie so meine Dudes um mich rum in schallendes Gelächter ausbrechen und Jim nur sagt, ey, du hast aber eine richtig fette Zeitstrafe bekommen. Und ich dann so, was willst du? Ich habe einen DNF. Nee, guck mal hier. Und du bist übrigens 3. geworden. Ich dachte so, Leute, laber doch keinen Scheiß. Da habe ich reingeguckt. Da haben wir alle erstmal herzlich gelacht. Und ich dann so, das können die jetzt doch nicht ernst meinen. Ich bin ausgeschieden.
aus der Not halt so.
Und das Lustige war dann so als kleine Anekdote, wir haben uns dann so auf diese ägyptische Zeitrechnung eingestellt, haben gesagt, naja, wenn die sagen, wir sollen um 14 Uhr da in dem Bus sitzen, dann reicht das, wenn wir um 16 Uhr da sind. Haben im Pool gechillt, haben uns hier schön ein Bierchen und so, ne? Und und auf einmal kam dann, ey, wo seid ihr? Der Bus ist schon da, wir müssen losfahren. Und wir so, fuck, aus dem Pool raus, irgendwie ins Zimmer, schnell was anderes angezogen, alle Klamotten zusammengerollt, alles gegeben, dass wir so schnell wie möglich den Kram zusammenrödeln. Und dann, ich hatte ja erzählt, dass wir zu dieser Pressekonferenz in das Radisson Blue Hotel in Kairo gefahren wurden mit einem riesigen Reisebus. Da hatten wir kein Gepäck dabei. Als wir jetzt rausgekommen sind, mit unserem ganzen Gepäck, mit irgendwie 12 oder 13 Fahrern, die noch da waren, und 10 davon mussten in diesem Bus mitfahren, alle mit ihrem Gepäck und Fluggepäck und so, war das einfach so ein Minibus mit irgendwie so 10 Sitzen ohne Gepäckfächer. Und dann haben die gesagt so,
herrje,
don't worry.
Be happy. don't worry.
it will be fine. Und wir so, ah, okay. Und dann haben wir uns in diesem Bus gequetscht, um dann eine Stunde lang da nach Kairo reinzufahren.
Du hast ja letzte Folge schon gesagt, so Kairo selber ist ja eine krasse Metropole, ne?
Das ja, ist eine riesige Megacity. Dieser Verkehr und alles da und so. Naja, die Siegerehrung. Die war dann im großen
Pronouncement, war dann in der City, war nicht irgendwo in der Wüste so.
Nee, die war in diesem Saal, wo auch die Pressekonferenz hier, das.
Der Geist hat schon gesehen. Da haben wir den T-Shirts. Ja. Oh Gott. Gott, die gucken aber alle nicht so gut gelaunt, also beziehungsweise ja, die meisten so.
Das war auch so ein bisschen so eine blöde Stimmung irgendwie in dem Moment, weil wir alle in diesem Bus rein und das auf einmal krass, so hektisch war.
Und die
waren
alle schon so ein bisschen hart im Nehmen, würde ich mal sagen, ne? Aber ja, die wurden trotzdem ganz schön in einigen Situationen ja schon so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, ne?
Genau, und lustig war, wir haben dann halt Kairo erkundet und haben dann eine American Bus und
Grissi, das noch dazu, also du bist ja zum Beispiel so ein kleiner Rallye-Nerd, so du findest es einfach alles geil und bist da auch wahrscheinlich viel mehr bereit, einfach zu akzeptieren. Aber das sind ja auch so andere dann, die haben einfach auch viel around the ears, was auch so ihr Rallye-Leben angeht und die haben auch viele andere Optionen und sind dann da und dann weiß ich auch nicht.
Definitiv so, ne? Das war also auch so, wenn du jetzt da Geld bezahlt hättest dafür, dann wärst du halt echt
Das wäre schon, das wär grenzwertig.
Naja, auf jeden Fall haben wir dann uns lustige Abend, wir haben so eine American Bars gefunden und Kairo und durch die Gassen und so und hatten dann einfach so in Kulturabenteuerprogramm, weil das ist halt so eine 20-Millionen-Metropole in Afrika mit diesem islamischen Hintergrund und halt einfach ein ganz anderer Planet im Prinzip, das, was wir so von Deutschland kennen oder Europa. Das ist ja auch ein Abenteuer und wir hatten halt einfach in der Gruppe wahnsinnig viel Spaß und eine geile Zeit. Wir skippen jetzt mal nach vorne. Ne? Es kam dann diese am Sonntagmittag große Siegerehrung, preisgewinn. Es waren alle Offiziellen da und wir kommen da rein in diesen Raum, diesen Besprechungsraum, den wir ja schon kannten. Und es ist einfach alles voll mit diesen Pokalen und es stehen wieder die ganzen.
Siehste, diese da wurde ganzen, dann wieder
diese ganzen
nicht gegeizt.
Großen
Ach, krass.
Leute da und so, ne, und halt alles mit Gold und aufgefahren und
das
so.
Ist schon
und
Klischee so, ne, finde ich so.
Sehr, sehr klischeehaft und
Japan Motorcycle Federation.
Genau, da war alles aufgefahren so.
Und das Logo, also das möchte ich noch mal kurz sagen, ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen haben, das Logo der Farrens Rally ist richtig geil.
Ne? Ist richtig geil, ne, diese Pyramiden, das sind glaube ich von Gizeh soll das so ein bisschen sein.
So, dann ist ja der Enduro-Helm oben so auf einer Pyramide drauf und dann in der Mitte, was ist das Symbol da?
Genau, das ist der Schlüssel des Lebens, glaube ich,
so,
war das irgendwie
so
in der ägyptischen Mythologie sehr, sehr geil, das Logo. Und da haben sie auch viel Geld bezahlt für den Namen, ne? Weil der hat ja einer französischen Organisation gehört.
Der muss erst mal kaufen,
habe ich auch schon gesagt, ne? Und das haben sie zurückgekauft, um eben Pharaonsrallye ins Land der Pharaonen zurückzuholen und so. Leider haben sie nicht irgendwelche Leute aus dem Orga-Team von der Pharaonsrallye von früher mit eingekauft.
Zumindest ein Berater wäre sinnvoll
gewesen. Das wäre sehr sinnvoll gewesen. Naja, und auf jeden Fall gab es dann diese unfassbar aufgeblasen, muss man einfach schon sagen. Ne? Da waren dann auch irgendwie die Leute vom Ministerium und keine Ahnung und so. Und
das Geile ist, da waren ja bestimmt Leute, so die haben nichts mitbekommen von dieser Rallye.
Nee.
Und die dachten, ja, der ist sonst was gelaufen.
Da saßen auf einmal ganz viele Leute drin, die wir die ganze Zeit nicht gesehen haben und die waren auf einmal bei dieser Siegerehrung dabei. Das war da, glaube ich, auch teilweise die Tochter von irgendwem.
War das Fernsehen da?
Und,
das Ägyptische?
Nee, das Lokal zur Siegerehrung war leider, die waren nur zur Pressekonferenz da, als der Minister da war. Zur Siegerehrung leider nicht. Aber
warst du da im Fernsehen?
Nee, wir haben Claude, der ist über 2 Meter groß, den haben wir da vorgeschickt und so. beziehungsweise der wurde da direkt gecasht, fanden wir auch ziemlich witzig.
Wie geil wäre das denn?
Aber ich hätte das, ey,
du
überleg,
so
ich wär,
Germany da so im Fernsehen gewesen,
das wäre geil gewesen. Grandios gewesen. Ja. Naja, und dann ging das halt los und so und dann haben wir irgendwie zuerst haben sie dann noch Punkte vergeben für diese arabische Offroad Racing League und was weiß ich was und so. Und dann habe ich tatsächlich, ich den dritten Platz gemacht und hab dann einen
Pokal bekommen. Du hast den dritten Platz, das war mir gar nicht bewusst, Bruder. Also da nochmal hier wirklich High Five. So an der Stelle. Und herzlichen Glückwunsch, ganz große Congrats von mir, Platz 3, irre. Ich habe deinen Pokal ja zumindest auf dem Bildschirm gesehen, den hättest du heute mal mitbringen können.
Stimmt, übrigens, ja,
hätte ich mitbringen hätten wir dann immer ein Jeferbier draus trinken können oder so.
Nee, das geht nicht, weil das ist, glaube ich, der islamische Hintergrund. Du kannst den Deckel nicht abmachen, du kannst da nichts reinfüllen.
Ach so,
ja, verstehe. Das fand ich auch schade.
Verstehe, das ist wirklich schade. Ja. Ja, richtig, richtig geil. Mega Erfolg in deinem Leben auch an der Stelle.
Und ich meine, das Paradoxe.
Du kannst jetzt wirklich auf einer Party, kannst jetzt ja wirklich erzählen, so, also wenn einer sagt, so, du interessierst dich für Rallye und so, fährst du selber auch, sagst du, ja, zum Beispiel hier 2024 bin ich Pharaonen-Rallye gefahren, habe einen dritten Platz gemacht. Also okay, gerade
kann ich sagen, das war sogar die International Pharaonen Rallye. Das haben die oft betont, und dass es international ist.
Sind einfach so alle anderen ausgefallen.
Ja, und selbst habe ich eigentlich auch nur einen DNF und naja, egal. Also es ist, und das Hanebüchende ist ja dann...
DNF,
also, ne? did not finish.
Ja, aber da kannst du das, du lässt einfach das Akronym so stehen, sagst du, ja, ich bin da am letzten Tag, ja, hatte ich noch ein DNF und dann auf den Pokal hat's gereicht.
Ja, so, ja, und das, dieses Hanebüchen war dann gab es auf einmal Preise für alles gefühlt. Also, aber auch so randommäßig, ne? Zum Beispiel hat Gerrit, die haben einen Preis bekommen für das Team Myra, dass sie als Team da war oder so ein Ehrenteller irgendwie, wo sowas in Arabisch drauf stand, ja, und so. Ja. Aber das haben irgendwie, es gab auch ein Team aus Algerien und so, ein Team aus Ägypten, die hatten zwei Leute und so, die haben aber nichts bekommen. Doch, ich glaube, Algerien und die anderen Teams haben einfach nichts bekommen. Also, wir haben die Logik dahinter nicht verstanden.
Ja, ja.
Und Jim hat in der 450er-Klasse und den Gesamtsieg geholt. Der hat dann zwei so riesige Pokale, da haben wir uns kaputt gelacht. Wir so, okay, und wie fliegst du damit jetzt?
Ja.
Und schraubst du die dann auf dein Pickup vorne, so, weißt du, so rechts und links auf die Kotflügel drauf und so, sehr lustig. Und dann haben wir noch so eine Teilnehmermedaille bekommen.
Ja. Ja.
Und dann haben sie festgestellt, dass sie zu viele von diesen Medaillen hatten. Und dann sind sie einfach rumgelaufen, weil es war ja auch die Verlobte von Claude ist dann sonntagmorgens angereist und die Frau von Jim, und die haben dann auf einmal alle eine Medaille bekommen und irgendwie Leute und da, jeder hat eine Medaille bekommen und so.
Schade, dass ich nicht auch da war. Ich hätte einfach so eine Medaille bekommen. Wenn ich mir so, du warst verletzt, ich musste kommen, dich abholen, ich stehe dann da noch so bei und so. Ja, du kriegst auch eine Medaille. Ja, danke.
Ich meine, fürs Wir-Gefühl war das dann irgendwie wertvoll.
Nein, das war eine totale Entwertung dieser Dinger.
Also, es war so viel Situationskomik, ich glaube, ich kann das gar nicht so rüberbringen. Und dann wieder 1000 Bilder und irgendwie war dann auch einer der so ein YouTuber da oder so ein Ägyptischer, der dann da gefilmt hat. Und das war einfach sehr, 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 sehr skurril. Ja,
sag mal, die haben doch da schon jede Menge Bildmaterial gemacht, ne?
Also ja.
Hast du das zu sehen bekommen schon?
Teils, ja. Also es gibt einen Facebook-Kanal, es gibt keine Website. Oder so, aber sie haben Facebook, Facebook.
Es gibt auch kein cooles, so eine Dokumentation bei YouTube jetzt von denen und so.
Kommt nee, nicht so noch. Richtig. Ich muss mal gucken, und es gibt aber auf dem Facebook-Kanal, ich muss mal gucken, aber ich glaube, das waren YouTube-Videos auch.
Ja.
Wir packen das in die Shownotes, was ich finde, auf jeden Fall dazu. Und
erwartet nicht zu viel, Leute.
Es ist sehr lustig zusammengeschnitten und dieser arabische Kommentar, und es lohnt sich aber rein. Es ist sehr, sehr unterhaltsam, sag ich mal.
Grüß Sauter.
Ja, also es ist,
ich freue mich.
Das ist richtig, richtig spannend. Ich glaube, von Jim ist irgendwie ein Interview mal drin und so, wo sie ihn am Start interviewt haben und so. Und aber wir haben, und das war, stimmt, bei der Zeremonie, ne? Und dann sind wir so nach vorne gekommen und haben sie irgendwie so die Leute gesagt, ja, du kannst jetzt eine Rede halten, wenn du willst.
Zu dir?
Und zu jedem, der einen Pokal bekommen hat. Und das wurde halt auch so gefühlt schon erwartet.
Yeah, thank you to all my followers and all my fans
und,
in Germany.
Special thanks to
Bearcars and my supporters from Myra and especially Dirty Rocks.
Dann habe ich thank da you very much. vor den ganzen arabischen Vertretern und so. In dem Stil habe ich dann tatsächlich auf Englisch, mein Arabisch ist nicht so gut, musste ich dann eine Dankesrede halt nehmen, so oder was man dann halt eben so sagt. Und ich fand, dass Jim musste das natürlich auch machen und so. Und ich fand, wir haben das schon so auf, also wenn Red Bull oder so noch
souverän.
Leute braucht, wir können das jetzt. Ne? Das,
du, wer schon mal ein Interview mit Mason Klein gesehen hat, da brauchen wir nicht viel.
Good point. Nein, da waren wir deutlich besser. Ich würde was sagen, wir waren schon so auf, also wir haben von Waldner gelernt. ja,
das ja, vom
ist,
Besten.
Ja, vom Besten, definitiv. Nice. und das war einfach so surreal alles. Und dann hatten sie uns dann hatten sie noch so ein bisschen Touri-Programm für uns. Wir haben da aber komplett ne Abendessen, so hatten wir alles dabei.
Mhm.
Und
also an dem Tag der Preisvergabe?
Komplett die ganze Zeit, ne? Und am Montag haben sie uns dann so eine Tour, wir waren in Gizeh.
Das war wahrscheinlich auch ganz nice, ne?
Ja, das war extrem touristisch und sehr hektisch. Wir hätten gerne mehr Zeit gehabt. Mhm. Und am Dienstag wollten sie uns dann in so eine Shopping Mall fahren. Da haben wir so, Leute, da haben wir echt keine Lust drauf, in eine Shopping Mall.
Ja.
Und dann, das war so lustig, da haben wir uns halt irgendwie ein paar Uber organisiert und sind selber eigene Faust, Kairo rein, Tahrirplatz, das alte Museum und nice. So.
Was heißt
und,
wir? Wir vom Team Myra Dirty
Team,
Rocks?
Team Myra genau, Jim Pearson und seine Frau Jim waren Pearson. Dabei und das war super lustig und da haben wir versucht, Alkohol zu kaufen, weil der Whisky von Jim alle war, aus Gründen. was super spannend ist und es ist geil, man kann ja eigentlich nirgendwo Alkohol kaufen, aber es gibt ein paar Läden, die haben eine Lizenz und das Geile ist, die heißen Drinkies. Und nice. Das Coole ist, wenn man Drinkies auf Afrikaans sagt, dann ist das Drinkies. Und das ist so geil, dieser Name, das ist so ein Synonym, wir haben das glaube ich alle auf Afrikaans dann gesagt. Da müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein 2,5 Quadratmeter Laden. Und da steht dann original ägyptischer Whisky, der so $4 kostet, die Flasche.
Heavy, heavy, heavy.
Und,
aber das ist nochmal ein bisschen anders als in Tunesien.
Und so lokales Bier und Heineken. Heineken kriegst du überall, sonst so lokales Bier. Und ja. Da haben wir dann irgendwie so Whisky gekauft und so. Und haben wir gesagt, hey, müsst ihr aber direkt in den Rucksack, ihr könnt damit nicht auf der Straße rumlaufen und so.
Das kenne ich auch so, ne?
Und ja, also wir hatten dann einfach so ein bisschen uns Kultur gegönnt und das hat super Spaß gemacht.
Ja, das ist
und,
doch ja. cool.
Und dann,
das war ein feiner Abschluss dann.
Ja, das, gut, der Abschluss war dann, dass wir in das beste Fischrestaurant von Kairo eingeladen wurden. Das war für mich nicht so eine gute Idee, magentechnisch.
Oh, okay.
Ja, das war so ein bisschen, aber ich wollte höflich sein, ich mag eigentlich
aber
gar keinen
Fisch. Aber es war wirklich gut?
Es war wirklich gut, ja. Wenn man Fisch mag. Also
okay,
ich mag halt keinen Fisch, gar nicht.
Shitty.
Und ich wollte aber einfach nicht unhöflich sein. So.
Ja, verstehe. Was hast du gegessen dann? Oder gab es dann so für alles Gleiche?
Ja, wir hatten da so ein Menü bekommen. Ich glaube, es war irgendwie so,
ach, ist ja Katastrophe
so
dich,
Garnelen
Alter.
Und sowas Kram und irgendwelche anderen Sachen, so kleine panierte Fische
ne?
und irgendeinen großen Fisch. Ich fand aber, der hat irgendwie nach Keller geschmeckt. Von dem habe ich auch nicht wirklich was gegessen.
Nach Keller.
Und ja, also Fisch und ich, das wird einfach nichts mehr. Ich gucke mir die gern an beim Schnorcheln oder so, aber auf dem Teller brauche ich die nicht.
Ja, verstehe.
Und aber es ist eben Geschmackssache. Naja, und ja, und damit endet mein Ägypten-Abenteuer auf der International Pharaohs Rally 2024.
Ich bin wirklich froh, dass wir diese Folge noch aufgenommen haben, denn wir haben dann doch einiges verpasst gehabt in der Folge 1 und danke für eure Feedback, dass ihr uns ein bisschen gepusht habt. Ey, ich
ja,
freue mich super.
Ey.
Also falls nochmal wirklich so eine Zusammenfassung da aus Ägypten rauskommt, die man so angucken kann bei Facebook oder wo auch immer, unbedingt Bescheid sagen, die poste ich dann auch. Ich freue mich, gerade der Audiokommentar dann auch so. Ich stelle mir gerade so, weißt du, so ein Norbert Okenga-Kommentar stelle ich mir das
bitte,
so.
Ey, das wäre so, so, oh Gott, wäre das
so,
gut.
So auf Englisch so, ey.
Vielleicht müssen wir Norbert mal fragen, ob er...
Kannst du es für uns einmal kurz kommentieren?
Einfach nur
so,
vertonen,
aus
ey.
Gag, Alter, so.
Das wär grandios.
Jim Pearson, he's pushing. He passes the German. It's Chris Sauter.
Das wäre wirklich
großartig. Oh, no fuck,
so.
He's in D&F. Das wäre
so super. Ich meine, wenn ich den jetzt erzähle, weil das war auch so, die haben dann die ganze Zeit gesagt, ja, sie kennen den hier bei der FIM und den hier bei der FIM und er fliegt nach Frankreich und
aber
hat ein Gespräch mit der FIM. Schon, und aber auch so, sie hatten uns das Gefühl ermittelt, dass die Vorstellung im Kopf besteht, wenn wir da den FIM-Stempel drauf machen, dann geht das Ding durch die Decke.
Ja, okay.
Und ich glaube, das war so ein Gefühl-Ding, dass dieses Verständnis dafür, dass wenn du ein FIM-lizenziertes Rennen machen musst, dass du A, viel Geld dafür bezahlen musst. Das ist so wie so eine TÜV-geprüfte
Stiftung
Warentest.
Das haben sie ja gespart, das
ja, das haben sie gespart, ne? Und mit anderen Sachen auch. Aber dass du ja dann, dass du überhaupt diesen Stempel bekommst, redet dir die FIM ja überall rein, wie du was zu tun hast. Und hast du ja ein unfassbares Monument an Regeln erstmal zu erfüllen und weil die wollen natürlich Standards haben, ne? Weil so sie eben das dann auch sicherstellen wollen. Und ich weiß nicht, ob sie das so ganz verstanden haben irgendwie. Also, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die FIM, egal wie gut die befreundet sind, auf den Status dieser Veranstaltung so oder ähnlich irgendwie da ihr Siegel drauf machen.
Ja,
das wird nicht also ich bin super gespannt. Die haben auch gesagt, ja, und nächstes Jahr, ihr seid jetzt von der Pharaos-Familie und dann dürft ihr wiederkommen und so. Und ich bin echt gespannt, ob es da eine Fortsetzung davon gibt und wenn ja, wie die aussieht.
Digga, ich würde mich sehr für dich freuen, dass du einfach noch einen zweiten Pokal später in deinem Büro hast.
Ich kann ja sagen, ich kenne einen professionellen Moderator und ich kenne auch so ein paar andere deutsche Fahrer und dann machen wir das richtig groß und dann sehen wir Hausen live aus der Wüste
das
berichten im Livestream,
krass.
Ey. Das.
Ich wäre dafür zu haben. Ich will auch wie ein Ägypter laufen für euch. Gehen wie ein Ägypter würde ich auch für euch. Leute, das war Grissi bei den Pharaonen Teil 2. Ich hatte eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und hoffen wir mal alle, dass es nochmal irgendwann einen dritten Teil gibt, wenn du wieder in Ägypten warst. Oder wer weiß, wo auch immer der nächste Teil der Pharaonen-Rallye stattfindet. Sie sind ja anscheinend sehr erfinderisch da. Irgendwie.
Who knows. Ja, wir wurden ja auch dann also nach Algerien und Libyen zu Rallyes eingeladen, die viel besser sein sollten und so, ne? Und mal gucken. Das war zum Schluss noch so, das war unser Running Gag, dann wir haben gesagt, ey, eigentlich müssten wir das mal machen, dass wir uns einmal im Jahr in irgendwie so einer, in so einem bisschen dodgy Country treffen und da eine Rallye fahren oder was auch immer und so, einfach so aus Tradition raus, wäre irgendwie mega witzig, ey.
Ey, bleib schön sauber da draußen. Grissi, schön, dass du hier bist immer noch. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen off the mic, ein bisschen talken, so ein bisschen schönen Abend machen und hören uns und sehen uns ja schon jetzt in ein paar Tagen wieder. Also wenn wir das hier aufnehmen, ist nur wenige Tage entfernt wirklich, dass wir, ja, was soll ich sagen, wir machen ein bisschen Aufnahmen, ein bisschen Filmaufnahmen. Das wird fein.
Das wird fein, ey. Ja, danke euch da draußen für das Interesse und macht es gut, ihr Lieben.
Tschüss.